Herzlich willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon fast Faszinierende nicht zu verstehen. Begrüß mit mir Stefan Klung, unseren Moderator und Gründer, und schön, dass du eingeschaltet hast. Los geht's.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond KPI. Heute freue ich mich ganz besonders. Ich sitze hier in einem wunderschönen Wohnzimmer in Berlin und mir gegenüber sitzt ein ganz besonderer Mensch, und da freue ich mich sehr, das darf ich direkt vorneweg schon sagen, der eigentlich sehr restriktiv mit solchen Podcast-Geschichten umgeht. Und umso mehr freue ich mich, dass er sich entschieden hat, tatsächlich mit mir ein ganz spannendes Gespräch zu einem ganz spannenden Thema zu führen. Also wie immer geht es natürlich um das sogenannte Querschnittsthema oder Overall-Thema Beyond KPI. Und deswegen darf ich jetzt schon sagen, werden wir heute wahrscheinlich den Schwerpunkt Business vordergründig bedienen. Was aber nicht heißt, dass wir wie auch bei allen anderen Folgen immer wahrscheinlich so ein bisschen durch dieses Thema meandern und auch gerne mal über die sogenannten Randbereiche sprechen. So. Jetzt habe ich allerdings schon wieder wahrscheinlich viel zu viel gesagt. Deswegen freue ich mich ganz besonders, den Hubertus Bessau, den Gründer von MyMüsli, begrüßen zu dürfen, der heute sich Zeit genommen hat, mit mir gemeinsam über spannende Themen zu sprechen. Herzlich willkommen, Hubertus. Wie geht's dir?
Vielen Dank. Mir geht's wunderbar. Vielleicht gleich vorweg. Ich habe natürlich MyMüsli nicht alleine gegründet, sondern mit zwei Mitgründern, Philipp und Max, aber ansonsten freue ich mich auch sehr aufs Gespräch, ja.
Genau. Und ich glaube, also unabhängig davon, dass wir wahrscheinlich davon ausgehen können, dass der eine oder andere dich oder eben natürlich auch deine Gründerkollegen kennt, also jetzt wahrscheinlich nicht persönlich, aber, und das darf ich ja auch sagen, zumindest eure Marke kennt und auch so vielleicht sogar schon auf dem Frühstückstisch stehen hat, während wir gerade hier gehört werden, was wahrscheinlich dich auch sehr freuen wird, möchte ich dich trotzdem nochmal einladen, zwei, drei Worte zu dir zu sagen. Wie kam es dazu? Was machst du jetzt? Und irgendwie so auch, dass es sich für dich gut anfühlt.
Alles klar. In zwei, drei Worten wird das wahrscheinlich schwierig, weil es jetzt schon ein paar Jahre sind, seitdem wir MyMüsli gestartet haben. Und das haben wir tatsächlich direkt aus dem Studium damals in Passau gemacht. Also uns war das ganze Studium über klar, dass wir nicht wie alle um uns rum, das waren ein bisschen noch andere Zeiten, Banker werden wollten oder Consultants, sondern wir wollten irgendwas selbst machen. Wir wollten unternehmerisch tätig sein und was mitgestalten. Und das war lange vor diesem ganzen Startup-Hype, dieser Glorifizierung von Gründern, diesen irrsinnigen Bewertungen, die man kannte von früher. Und die haben uns wirklich dann systematisch hingesetzt und alle möglichen Ideen generiert und Businesspläne geschrieben. Und einer davon oder eine Idee davon war MyMüsli. Und wir hatten aber einen anderen Ansatz und der war sehr KPI-driven, würde ich mal sagen, ja, um gleich beim Thema zu sein. Wir haben gesagt, naja, wenn wir 100 Businesspläne schreiben oder 100 Ideen generieren und ganz viele Businesspläne schreiben und dann weiter runterfiltern und die besten 5, wo wir glauben, das könnten wirklich die sinnvollsten Geschäftsideen sein, wenn wir die umsetzen und dann sozusagen den Markt entscheiden lassen, was zum Schluss gewinnt, dann müssen wir eigentlich ein gutes Business bauen können. Und das war der Ansatz, den haben wir auch lange verfolgt. Das einzige Problem war, es ließ sich kein Businessplan schreiben für MyMüsli, weil wir einfach nicht wussten, welche Zahlen wir da annehmen sollten. Ja, wir wussten nicht, ob überhaupt irgendjemand online Müsli kaufen würde und geschweige denn zu welchem Preis. Und klar war, dass die Versandkosten wahrscheinlich schon so viel kosten wie ein durchschnittliches Supermarkt-Müsli. Was schreibt man da also rein? Wir haben es bis zum Schluss nicht gemacht. Was wir tatsächlich auch nochmal versucht haben zu validieren, war, ob überhaupt jemand Müsli kaufen würde. Das haben wir dann mit einer Umfrage gemacht, haben 400 Antworten eingesammelt. Und die Quintessenz eigentlich dieser Umfrage war, 0 von 400 Leuten wollten online Müsli kaufen. Ja. Dann ist was ganz Spannendes passiert und ich glaube, das haben wir erst im Rückblick so realisiert. Immer wenn wir uns getroffen haben, das war jeden Mittwochnachmittag, um über diese ganzen Ideen zu sprechen, haben wir immer als letztes MyMüsli behandelt. Ich weiß gar nicht genau, warum, das hat sich so ergeben. Auf der anderen Seite haben wir dann immer bis weit in den Abend auch drüber nachgedacht und auch mal ein Bier dazu getrunken oder so. Und irgendwie war das was, wo wir uns alle drauf gefreut haben, glaube ich, im Nachhinein. Und wir hatten am meisten Spaß und am meisten rumgewitzelt, ja, wenn wir dann mal Haferflocken verkaufen und so, wie wir das dann unseren Eltern erklären und keine Ahnung, tausend solche Sachen. Und nach dieser Umfrage hätten wir eigentlich aufhören müssen. Ja? Haben wir aber nicht. Ja? Wir waren irgendwie gedanklich schon so weit und zu dritt auch mit diesem Thema Müsli selbst zusammenstellen und eben auch Mai Müsli so verbunden, dass wir gesagt haben, es ist uns jetzt egal. Wir glauben, die Welt braucht das. Wir wollen das selbst. Wir machen das jetzt einfach. Und dann haben wir gesagt, wenn es nach 3 Monaten, wenn wir da irgendwie nichts verkauft haben, dann machen wir halt was anderes. Und so haben wir dann am 30.04.2007, also irre lange her, Mai Müsli online genommen. Und dann ging alles relativ schnell, weil wir kaum noch Zeit hatten, wirklich die anderen 4 Ideen, die wir auch auf den Weg bringen wollten, umzusetzen.
Und die wahrscheinlich KPI-mäßig viel mehr Sinn gemacht haben, ne, so wie ich gehört habe. Ne, so ein bisschen, ich muss gerade mal so ein bisschen reingehen, so ein bisschen, das war ja eher fast sogar so, spiel nicht mit dem Schmuddelkind. Ne, so, und gleichzeitig aber dann irgendwann zu merken, okay, aber eigentlich interessanterweise, unabhängig von, und das ist ja auch wieder so spannend, vielleicht sind wir genau da schon am Thema, völliges Paradox. Also die Zahlen sprechen klar dagegen und ich will damit jetzt auch bewusst sagen, dass es ja nicht immer so sein soll, aber wenn man sich im Zweifel sogar vielleicht dieser Verletzlichkeit hingibt, nämlich zu sehen, okay, die Zahlen sprechen eigentlich dagegen, aber mein Herz sagt und irgendwie merken wir auch, die Energie geht dahin, dann, ich meine, dann ist ja tatsächlich jetzt in dem Falle Mai Müsli einfach so der Best Case, wie es dann auch laufen kann, ne, oder?
Also genau, ich glaube, wir haben auch enorm viel Glück natürlich gehabt und ich weiß nicht, ob man sich dann nur auf so ein Gefühl verlassen kann, aber ein Vorteil war sicherlich, dass alle anderen, die nur KPI-basiert arbeiten, das gar nicht angerührt hätten. Mhm. Ja, dementsprechend gab es eigentlich auch ewig niemanden, der das auch versucht hat, ja, weil alle, die sich das angeguckt haben, rein zahlenbasiert, haben Kopf geschüttelt und gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, da gibt es auch faire Gründe, das so zu sagen. Wir sind trotzdem natürlich froh im Nachhinein, dass wir es selbst gemacht haben.
Und ich will da gerne nochmal bleiben, weil das haben wir ja auch so ein bisschen besprochen, dass wir uns da vielleicht mal so chronologisch durcharbeiten, weil das Spannende ist ja dann, dass, und wie du schon gesagt hast, wir sitzen ja jetzt auch nicht 2 Menschen, die sagen, also KPI kannst du mal direkt vergessen, hier muss also alles aus dem Bauch kommen und im Business sowieso, sondern dann gab es ja fast sogar so eine Entwicklung bei Müsli, die auf der einen Seite sicherlich am Anfang, machen wir uns nichts vor, extrem hands-on geprägt war, ne? Ich weiß nicht, wahrscheinlich irgendwo in irgendeiner Garage angefangen mit Esslöffeln oder so irgendwie
Müsli abzufüllen. Das geht zum Glück in Deutschland nicht durch die Lebensmittelkontrollgesetze und so weiter. Aber genau, wir haben sehr hands-on angefangen und wir haben auch 8 Jahre lang gebootstrapped eigentlich. Ja? Ja. Das heißt, wir konnten immer nur ausgeben, was wir auch eingenommen haben und wir haben zusammen investiert damals 3.000 Euro ungefähr und den Rest haben wir eigentlich mit unseren eigenen Händen gemacht. Das heißt, wir haben unsere erste kleine Produktion selbst umgebaut, selbst mit Latexfarbe die Wände gestrichen, damit man die abwaschen kann und so weiter. Also Garage ging nicht ganz, aber zumindest sowas in der Art. Und das haben wir wirklich lange, lange durchgezogen. Ja, dann gab es die ersten Praktikanten. Ja, wir haben angefangen, wirklich in der Fußgängerzone und auf dem Campus zu rekrutieren, indem wir Leute angesprochen haben und gesagt, hey, du siehst aus, als könntest du einen 25-Kilo-Sack mit Haferflocken tragen. Ja, du musst bitte jetzt für uns arbeiten. Und die meisten haben gesagt, ja, okay. Ja, also das war nicht so ein krasses Assessment Center oder so, ja, sondern wir haben wirklich von der Straße geheiert, weil wir nicht anders konnten. Wir brauchten sofort Unterstützung, um irgendwie diese überraschende Nachfrage wirklich zu erfüllen. Und das war eins der ersten Learnings und eins der ersten schmerzlichen Erfahrungen sicherlich. Wir hatten nun BWL studiert, zumindest Philipp und ich. Max hatte Jura studiert und noch ein Volontariat bei der Passauer Neuen Presse gemacht. Das heißt, Kommunikation war schon mal super bei ihm aufgehoben. Und Philipp und ich haben nun ja diese wissenschaftliche Seite des Unternehmertums eigentlich eher kennengelernt als die praktische. Und da hat man dann so Fächer wie Personalwesen, ja, ein Wort, wo ich heute noch Gänsehaut kriege, wo man dann den Unterschied lernt zwischen einer Matrix-Organisation und einer funktionalen Organisation. Das ist aber so maximal weit weg von, ich sage, ich habe hier jetzt 10 Leute, die irgendwie Müsli mischen sollen und muss denen jetzt sagen, was sie tun sollen, wenn sie es nicht selbst rausfinden.
Erstmal in einen halbjährigen Organisationsentwicklungsworkshop schicken, damit wir genau darüber sprechen, wie wir es gerade tun.
Ja, ich glaube, also man wird eher reingeworfen in so eine Situation, mit der man irgendwie klarkommen muss. Und das macht auf der einen Seite wahnsinnig Spaß, aber wenn die Lernkurve nicht groß ist, dann kommt man da auch nicht so gut wieder raus. Ja? Dieser Eindruck, dieser Gedanke, der einem da vermittelt wird im Studium, ein Mensch ist auch nur ein Produktionsfaktor, ja, und irgendwie Input, Output, und da ist irgendwie so eine Blackbox und die Person kriegt ja dafür Geld, dass sie das macht, was sie macht. Das war die erste große und böse Überraschung, dass diese Blackbox dann doch manchmal nicht so macht, wie man sich das wünscht und vorstellt, ja. Aber heutzutage lernt man das, glaube ich, ein bisschen besser, also bis hin zu Leadership-Kursen und sonstigen, was es an Unis heute alles gibt. Damals war das ein bisschen Überraschung und die Personen funktionierten halt nicht so wie der Computer, mit dem ich unsere Website programmiert habe.
Und wenn du jetzt zwar von damals sprichst, ja, das ist jetzt schon natürlich so ein paar Jährchen her, aber irgendwie jetzt auch nicht 100 her. Ne, also dieses Thema, okay, der Unterschied zwischen auch an der Stelle vielleicht sogar kompliziert und komplex. Ne? Es gibt da so offensichtlich komplizierte Unternehmensteile, da kann man irgendwie auch mit linearen Kausalketten arbeiten und sogar, nehmen wir es mal, Algorithmen irgendwie programmieren, und dann gibt es irgendwas Komplexes, ne? So wie sind den Menschen, und irgendwie funktioniert er gar nicht jeden Tag immer gleich. Ein bisschen zu der Tatsache, dass er irgendwann manchmal auch Sachen macht, die gar keine Logik haben, ne? Und gleichzeitig machen sie offensichtlich, zumindest aus seiner Perspektive, immer Sinn. Und die beiden Dinge ja miteinander zu bringen, ist ja eigentlich wahrscheinlich auch genau das, was du beschreibst. Ne? Also so, ich würde mir gerne wünschen, dass ich es irgendwie logisch ableiten kann und einfach mal jetzt rechnen kann und einfach alle machen, was ich sage. Und die Realität sieht irgendwie anders aus. Ne? Und zwar nicht nur in Bezug auf, dass die Leute vielleicht was anderes machen, sondern auch da wahrscheinlich, deswegen können wir das ja nochmal ein bisschen größer ziehen, der Markt irgendwie macht der Sachen, wo man denkt, das sollte der jetzt aber eigentlich gar nicht tun, unseren Berechnungen nach, oder?
Ja, absolut. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild drauf zu schauen. Ja? Das eine ist, man ist ja nicht irgendwo abgekapselt in Isolation in einem luftleeren Raum, sondern es gibt einen Kontext und es gibt da draußen eine Welt, die sich ständig verändert. Und als Unternehmen, das wäre so das nächste Level, ist man ja fast wie so eine Art Organismus, der darauf reagieren muss. Ja?
Resonanzraum finde ich schön.
Oder sowas, ja, genau. Also viele, viele verschiedene Begriffe, aber man verhält sich irgendwie zu dem Kontext, in dem man ist. Und das letzte Level ist eigentlich dann, wer ist eigentlich in dieser Organisation alles drin und wie verhält sich das Individuum, aber auch untereinander als Team, in einem Team. Und das steht halt nicht still. Also man kann nicht auf den einen Zeitraum optimieren die ganze Zeit, weil alles ständig in Bewegung ist. Ja? Neue Mitarbeiter kommen, andere gehen. Ja? Der Kontext ändert sich. Ja? Die Nachfrage ändert sich in die eine oder in die andere Richtung. Irgendwie muss sich alles immer anpassen. Das heißt, also jetzt im Nachhinein, ja, das war mir damals ja auch alles nicht klar. Wir haben ja einfach nur gemacht, was wir irgendwie für sinnvoll hielten. Aber ich glaube, das, was wir da versuchen als Unternehmer und alle anderen Gründer und Unternehmer auch, ist ja eigentlich ein System zu schaffen, was auf beides angemessen reagieren kann, um einmal selbst zu überleben als Unternehmen und möglichst dann eben noch ein nachhaltiges, gut laufendes Business draus zu machen. Und das ist eine Kunst für sich. Die ist auch nicht nur KPI-driven.
Ich würde das ja sogar fast als Magie beschreiben, ne? Und das, was du ja auch beschreibst, hast du gerade, finde ich, auch nochmal so, zumindest aus meiner Perspektive, schön ausgedrückt. Ne? Es gibt eben ja diese individuelle Ebene, so, die ist vielleicht schon so komplex und manchmal nicht verständlich, dass man sich da auch fragen muss, okay, wie weit muss ich das als Unternehmen vielleicht auch alles verstehen und auch mich im Zweifel mit in meinen Business Case sogar mit einbeziehen, ne? Also wo ich auch sage, manchmal so, jetzt machen wir gleich das Thema wieder zu, über Psychologisierung in Organisationen, wo ich glaube, ist es gut, den ganzen Menschen zu sehen, aber auch sehr genau als vielleicht das Unternehmen zu wissen, okay, wann hört auch in Anführungszeichen meine Verantwortung auf, was nicht heißt, wenn es Menschen schlecht geht, denen irgendwie die zu sehen, aber eben, wo muss ich das jetzt alles machen? Ich glaube, das ist auch nochmal ein spannendes Thema, das wäre wahrscheinlich für eine weitere Folge, aber ich mache es direkt wieder zu. Worauf ich hinaus wollte, war, was du beschreibst, ist, naja, jetzt kommen aber ja diese Individuen zusammen und dann entsteht eine Art von Gruppendynamik, die ja nochmal wieder ihre eigene Dynamik hat, wo es nicht nur darum geht, dass ich das alles schön sortieren kann. Und zwar finde ich im Positiven wie im Negativen. Ne? Also dieses, irgendwas entsteht zwischen Menschen, man würde ich ja wirklich auf der Beziehungsebene, was ich alleine nicht hinkriege, was eben auch Beyond KPI ist, das ist es eigentlich, was ich sage, dieses Dazwischen. Und gleichzeitig aber natürlich auch immer, es gibt natürlich zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite kann es der absolute Verstärker sein für was ganz Positives und ein Drive entstehen, wie du wahrscheinlich auch jetzt mal alleine euch drei als Gründer, da wirst du auch sagen, diese Dynamik hat's gemacht und jetzt nicht der Hubertus und der Philipp und der
Max
einzeln, sondern irgendwie nur zusammen und trennscharf zu sagen, wer jetzt genau was, ist wahrscheinlich im Nachgang erstmal völlig egal und wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt war es auch nicht möglich. Und jetzt hochkaskadiert auf eben das, was ihr da gebaut habt, genauso. Aber ich will nochmal so ein bisschen, du sagst, okay, irgendwie 10 Leute recruited, dann haben wir da gesessen und gestanden. Hands-on-Mentalität, ich würde jetzt mal sagen, jetzt könnten wir so schön in Nostalgie schwelgen und vielleicht gibt es sogar noch die eine oder andere Anekdote. Und dann ist aber ja, okay, dann seid ihr quasi erfolgreicher geworden, so ups, was ist dann passiert? Also gab es da schon immer so dieses, wir müssen ja aber immer auf, ne, da gibt es ja so Wachstumsfallen, Wachstumschancen, da gibt es ja so diese berühmten Quantensprünge, ne, die ja so ein Unternehmen meistens auch macht, ne, so wo es dann nicht so schön linear, also auch da wieder, schön lineares Wachstum ist toll, aber so funktioniert es ja eigentlich nicht im Leben. Ne? Ist ja meistens irgendwie so ganz lange, irgendwie denkt man, passiert nichts und auf einmal kommt so ein Sprung und da muss man gucken, okay, wie gehen wir jetzt damit um?
Ist das? Ja, tatsächlich. Also ich glaube, es waren eher Wachstumsfallen, in die wir alle getappt sind wahrscheinlich, schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben. Und ich bin da ja immer noch, also ich gucke jetzt rückblickend anders drauf und werde wahrscheinlich in 5 oder 10 Jahren nochmal anders drauf gucken. Aber ich bin ja immer noch von so einem Input-Output-Modell ausgegangen und habe einfach nur nicht verstanden, warum das mit den Menschen als Produktionsfaktoren nur so bedingt gut funktioniert. Aber so war es eben auch mit dem gesamten Unternehmen. Und das eine ist, glaube ich, das, was man wirklich so gut beschreiben kann. Ja, wie organisiert man sich denn eigentlich? Was sind die Prozesse? Wie muss das ablaufen? Und da verfällt man auf eine natürliche Art und Weise in Gedanken, die ein hierarchisches System dann irgendwann produzieren. Mhm. Weil man sagt, okay, wir passen nicht alle in einen Raum. Ja, wir können nicht alle zusammen irgendwelche Entscheidungen treffen. Dann sind wir auch viel zu langsam. Und es hat auch nicht mehr jeder den gleichen Wissensstand. Wir müssen irgendwie abgrenzen und sagen, du machst mal mehr das und du machst mehr das. Und das führt dann aber dazu, dass man untereinander auch gar nicht mehr so viel spricht. Und das ist wirklich, ich glaube, bei über 8 Leuten oder so, die nicht mehr in einen Raum gehen, war das schon im Nachhinein so die erste Beobachtung. Wir wurden immer mehr, immer schneller und irgendwann waren wir auf 2 Ebenen über unserer Produktion. Das ist schon dann die zweite, nicht mehr die, die wir selbst umgebaut haben. Und diese Treppe zwischen dem ersten und dem zweiten Stock war fast eine unüberwindbare Kommunikationsbarriere. Mhm. Ja. Also ich habe das öfter mal beschrieben mit der, wir sind da dann von Passau auch nach Berlin mit einem Teil des Unternehmens, diese Distanz, also 550 Kilometer oder so, eigentlich diese Treppe hat schon den gleichen Kommunikationsbruch damals gebracht. Und wir Gründer haben uns, also ja, wir haben das natürlich mitgetrieben und das hat sich sehr natürlich angefühlt erstmal. Auf der anderen Seite, wenn wir dann reflektiert haben und drauf geguckt haben, haben wir gesagt, wir bauen hier eigentlich gerade genau das, also genau diese Art von Unternehmen, in dem wir selbst nie tätig sein wollten, was der Grund war, warum wir auch gründen wollten oder einer der Gründe. Was machen wir denn jetzt? Ja, aber da waren, glaube ich, schon über 100 Leute und es gab eigentlich 2 Optionen und die eine war, okay, wir müssen das Verkaufen loswerden und irgendwie neu anfangen, weil am Anfang ist es irgendwie schön und klein und alles funktioniert sinnvoll und intuitiv. Jetzt gibt es irgendwie, ich bin dafür aber nicht zuständig und weiß ich auch nicht und mach du doch oder so, ja. Oder als andere Option finden wir irgendeine Lösung, das sinnvoll abzubilden. Und das habe ich dann als Anlass genommen, um wirklich mich mit Organisationstheorien hoch und runter, rechts und links zu beschäftigen, 1000 Leuten zu sprechen. Und das hat über ein Jahr gedauert. Hab viele Bücher dazu gelesen und mich einfach reingedacht. Und was sich für uns ergeben hat, war eigentlich dann aus all dem, was ich irgendwie konsumiert und aufgesogen habe und dann mit Philipp und Max gesprochen habe, da gab es ein paar Dinge, die häufig wiederkehrten, also die sehr unterschiedlich von unterschiedlichen Menschen beschrieben wurden, die sich damit beschäftigt haben, aber irgendwie das Gleiche meinten. Da dachte ich, Mensch, in diesem Zentrum von all diesen anderen Ansätzen, da gibt es so ein paar, drei, vier wiederkehrende Sachen. Ich glaube, das macht Sinn. Ja? Eins davon war zum Beispiel, dass es statt Positionen mit Jobtitel irgendwie Rollen gibt und ein Mitarbeiter kann mehrere unterschiedliche Rollen haben. Und für uns war so völlig klar, ja, stimmt. Also es machen ja auch ganz viele bei uns sehr unterschiedliche Rollen, die man nie in einer Position irgendwie unter einen Hut bringen würde. Ein gutes Beispiel ist noch in der letzten Zeit in Berlin gewesen. Jemand, der wahnsinnig gut mit Zahlen war und so Online-Marketing-Controlling gemacht hat. Das heißt, es sind Excel-Tabellen über Excel-Tabellen jeden Tag. Ja. Sein größtes Hobby war aber Videos schneiden und filmen und machen. Ja. Also was ganz, ganz anderes. Und der hätte fast den Job dann gewechselt, um eben diesem Hobby eher nachzugehen. Und durch dieses Modell, was wir dann eingeführt haben mit mehreren Rollen, konnte er zwei Rollen machen. Ja. Das heißt, er hat auf einmal kleine Werbefilme produziert und konnte gleichzeitig die Performance auswerten in einer Person. Und so hat das eine das andere informiert. Ja, seine Videos wurden immer besser. Und er war glücklich.
Die eierlegende Wollmilchsau quasi, die ihr da entdeckt habt? Oder? Also.
Nicht ganz. Das Ganze hat natürlich auch, Downsides. Eine davon ist zum Beispiel, wenn da diese Person nicht mehr da ist. Ja, du musst eigentlich zwei ausschreiben, zwei heiren. Und das andere ist natürlich auch jetzt ohne einen Titel. Also wenn die Person dann zum nächsten Unternehmen geht, was hast du denn eigentlich gemacht? Ja, was war denn dein letzter Titel? Ja, und wenn du dann nicht sagen kannst, naja, ich war Senior, weiß irgendwas in dem und dem, weiß niemand, was mit dir anzufangen. Ja, das heißt, die Kompatibilität zu dem da draußen, ja, also zu dem ganz abstrakten äußeren Level, wird dadurch eingeschränkt. Ja, und das ist sicherlich ein Nachteil. Der andere Nachteil ist, was ist denn da jetzt eine gerechtfertigte Entlohnung eigentlich? Ne? Also man macht irgendwie Videos und Controlling, ja, jemand, der Videos macht, verdient das, jemand, der Controlling macht, irgendwie das. Also ist es dann die Mitte dazwischen oder irgendwie die Summe oder was ist es denn überhaupt, ja? Super schwierige Frage und tatsächlich für mich auch eine ungelöste Frage, die Kompensation. Je mehr ich drüber nachgedacht habe, desto schwieriger ist es geworden. Was ist denn eigentlich fair? Angefangen bei mir selbst. Ja? Also gerade als Gründer, klar, am Anfang macht man irgendwie alles. Später differenziert sich das ein bisschen, aber man hat den Luxus, aber vielleicht auch manchmal die Bürde, nicht immer was machen zu müssen. Ja, das heißt, ich kann mir sehr viel Gedanken machen über Dinge und die dann umsetzen. Das heißt aber auch, ich kann mal 4 Tage auf gar nichts Sinnvolles kommen, sondern sitze da einfach irgendwie. Aber vielleicht am 5. Tag habe ich innerhalb von 5 Minuten eine tolle Idee, schreibe das runter, das verändert die ganze Firma. Das heißt, diese Kompensation irgendwie nach Zeit oder Leistung, weil viel mehr fällt mir da jetzt auch nicht ein, greift da nicht so richtig. Mhm. Ja, was will ich mir denn selbst zahlen an Monatsgehalt, Tagesgehalt, Stunde? Ja? Ich habe die besten Ideen unter der Dusche, zu Hause manchmal. Ja? Ist es Arbeitszeit oder nicht? Ja, und wie, also,
geil,
ich bin da nicht zum
Schluss
gekommen.
Der Chef ist duschen.
Genau. Es kann nur gut werden.
Ja, aber ich finde, was du ja beschreibst, ist total schön, weil auch das ist ja, also schön im Sinne von, du sagst, guck mal, da gibt's ja, und das ist vielleicht auch für mich durchaus, um jetzt nochmal so immer wieder auch den Bezug zu haben, beyond KPI, es gibt ganz viele, also Theorie ja sowieso, es gibt da Dinge, die beschrieben werden und ich finde auch, die haben ja ihre Daseinsberechtigung und was du beschreibst, ist ja zum Beispiel so, da würde die Theorie sagen, ja, das ist genau dieser Entwicklungsschritt vom, ne, so selbstständige Fachkraft zum Manager zum Unternehmer. Was ist da genau, weißt du, so, dann gibt es ja sogar so trennscharfe Definitionen. Ne? Also, ne, jetzt bleiben wir mal, Manager, der hat halt irgendwie die Prozesse im Blick, der muss gucken, dass der operative Kram läuft. Und der Unternehmer darf der Störer sein, so sagt man ja, ne? Der hat die Vision, der darf da auch mal reinhauen und so weiter. Da würden jetzt, genau, wir sitzen hier und nicken alle so schön, aber wie du richtig sagst, ja genau, aber dann mach mal. Mach das mal im Alltag.
Ja, ja.
Und mit allen Spannungsfeldern, die dadurch auch entstehen. Ne? Also und du guckst da jetzt ja auch schon so drauf, sehr, in Anführungszeichen, gesund, selbstreferenziert. Okay, was zahle ich mir dann jetzt selbst? Aber eben auch mit dem Wissen, okay, irgendwie ist das ja auch so ein bisschen dein Job. Und nicht nur ein bisschen, aber wie mache ich das so, damit ich nicht den ganzen Laden nicht immer nur durcheinander bringe? Und was ja auch legitimerweise, weißt du, dann hast du da auch einen Manager, der sagt, pass mal auf, kannst du jetzt mal irgendwie so fast ein bisschen salopp die Klappe halten, weil ich muss gerade mal gucken, dass ich zum Beispiel die Zahlen liefere, die du ja auch von mir haben möchtest, ne? So Thema data-driven und irgendwie auch Performance, ne, die ja auch wichtig ist.
Ja.
Also ganz spannend. Und gleichzeitig aber eben die Frage, okay, wie mache ich es? Also wie hast du es jetzt gemacht? Also bist du dann duschen gegangen oder was, was ist jetzt deine Lösung?
Ich glaube, es ist nach wie vor in der Unternehmensentwicklung einfach eine Entwicklung. Mein Ziel war irgendwann mit der Erkenntnis eben auch, was mache ich denn jetzt eigentlich, den Versuch zu wagen, mehr eigentlich von der Führung auch ins Unternehmertum zu kommen und dieses berühmte mehr an der Company arbeiten als in der Company, was für mich heißt, eigentlich etwas zu bauen, was ohne mich funktioniert. Mhm. Also wir haben eben von einem System oder Organismus gesprochen, der irgendwie intern funktioniert, aber sich auch nach außen anpassen kann, habe ich also versucht, dieses System zu bauen, dass es mich irgendwann gar nicht mehr braucht. Lustigerweise ein extrem wichtiger Baustein dabei sind andere Menschen, die ja sinnvolle Dinge tun. Ja. Aber wie arbeiten die eigentlich miteinander? Und das eine ist die prozessuale Ebene, dann aber das andere ist, was verbindet die denn eigentlich untereinander und mit dem Unternehmen und vielleicht auch der Richtung, in die man sich gerade entwickeln möchte. Und also vielleicht, weil es eben auch zum Thema deines Podcastes passt, da gibt es eine lustige Anekdote. Also gerade dieser nicht messbare Teil, ja, warum macht jemand überhaupt irgendwas? Ja, warum steht man morgens auf? Da gibt es einen langjährigen Mitarbeiter, Daniel, der ist über 15 Jahren bei uns, Director Online jetzt, der sagte, glaube ich, schon in Jahr 7, ja, ich überlege mir immer, was ich nächstes Jahr machen möchte, aber mich hält irgendwas total Irrationales bei meinem Müsli. Ich weiß gar nicht was, ja, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, was anderes zu machen. Und das ist ja ganz spannend, woher das denn eigentlich kommt und was das denn eigentlich ist, weil das ist sicherlich auch was, das Philipp, Max und ich damals schon gespürt hatten, vielleicht sogar schon bevor es mein Müsli wirklich gab. Aber interessant ist ja dann zu sehen, dass jemand anderes davon im Positiven angesteckt wird und mitgezogen wird. Und das halt über so lange Zeit, wo wir drei Gründer auch gar nicht mehr operativ im Unternehmen sind, jetzt noch für sich bewahrt. Ja, und dass es das noch gibt. Und ja, wie erzeugt man das eigentlich?
Und? Wie erzeugt man es?
Ich weiß es nicht. Ich glaube.
Aber hast du mal den Daniel gefragt, was ist es? Also kann der das in Worte fassen oder ist das sogar auch schon Beyond Words sozusagen?
Es ist ein bisschen Beyond Words. Wir haben da öfter drüber gesprochen und er ist eigentlich auch jemand, der sehr KPI-driven ist, ja. Und deswegen, vielleicht haben wir auch deswegen nie so richtig die Worte dafür gefunden. Aber es ist auch bei anderen so gewesen, die dann teilweise wirklich auch rausgegangen sind und wiedergekommen sind. Das haben wir ja dreimal erlebt. Da sind Mitarbeiter gegangen und haben gesagt, boah, ich muss mal irgendwas anderes sehen. Alles schön und gut. Aber ich bin dann mal weg. Ja? Und ich habe, glaube ich, jeden, den ich eingestellt habe damals, habe ich schon immer gesagt, das ist ja wahrscheinlich nicht für immer. Das gibt es ja heutzutage nicht mehr. Deswegen, wenn du irgendwann an den Punkt kommst, dass du gehst, dann lass uns einfach drüber sprechen. Und mir kommt es nur darauf an, dass wir dann den Übergang irgendwie vernünftig für beide Seiten machen. Aber wahrscheinlich kommt dieser Punkt. Das Lustige ist, je offener ich, glaube ich, damit umgegangen bin, desto weniger ist es dann passiert in der Wirklichkeit. Also wir haben sehr viele Mitarbeiter gehabt, die lange da sind und eben manche, die auch wiedergekommen sind. Und ja, wie kreiert man diese irrationale Bindung zu was denn auch eigentlich? Ja, sind es die anderen Mitarbeiter? Ist es irgendwie die Marke? Ist es das Unternehmen? Ist es die Idee dahinter? Das, was man irgendwie, das Lächeln, das man in den Gesichtern der Kunden erzeugt? I don't know, ja. Aber es gibt es. Und ein Anfang ist, glaube ich, sicherlich, dass man das selbst schon hat. Und das erste kleine Kernteam, meistens die Gründer, das in sich tragen und ausstrahlen und weitergeben. Und jetzt muss die nächste Frage natürlich sein, woher kam das denn bei uns? Und das kann ich dir nicht beantworten. Ja, vielleicht, weil ich zu doll Teil des Ganzen war.
Ich finde ja, auch wenn das so fast, ist ja eigentlich ein Moment, ich würde ja fast sogar sagen, wie cool wäre das eigentlich, wenn dieser Podcast darin bestünde, dass wir jetzt einfach gar nichts mehr sagen. So, wir sitzen jetzt einfach in der Stille und die Leute sitzen, sag ich mal, am Ende, am anderen Ende und hören uns gar nichts sagen, weil ich glaube ja, vielleicht geht es darum, und das weiß ich jetzt nicht nur aus unserem Gespräch, und das finde ich ja so spannend, vielleicht ist es eben genau das. Es ist manchmal nicht mehr zu beschreiben. Es ist eben nicht zu messen. Und ne, wenn ich jetzt mal so die anderen Bereiche, Sport, Medizin, und wir sprachen ja auch darüber, da gibt es überall Bereiche. Ne? Und das ist ja durchaus jetzt mal im Sport eine relativ gern genommene Analogie. Team Spirit, alleine der Begriff ja, ne? Spirit, überleg mal, so ein esoterischer Begriff eigentlich, ne? Der, wo alle sagen, das ist irgendwie, damit wollen wir doch gar nichts zu tun haben. Es ist eben irgendwie genau das. Wir können es nicht beschreiben. Menschen kommen zusammen und auf einmal, bam, funktioniert irgendwas oder irgendwas passiert. Und ich glaube ja sogar, und deswegen sage ich ja auch, es ist dann manchmal auch völlig egal.
Ja, also interessant. Und um es vielleicht, also von dem Esoterischen haben ja viele, gerade Unternehmer, auch ein bisschen Probleme damit. Aber wenn man an Religion denkt zum Beispiel, ja, also die älteste Organisation der Welt, wenn man so möchte, ja, die Kirche, die älteste und wahrscheinlich erfolgreichste Brand, ja, kommt eben durch Religion mit der Symbolik des Kreuzes, ja, super einfach, ja, also wenn du irgendwas überlegen kannst als Symbol für deine Marke und einfach zwei Striche machst, ist ein Kreuz, Wahnsinn, ja, seit Jahrtausenden erfolgreich, ohne dass man eigentlich wirklich sagen kann, was sind denn hier die KPIs und gibt es das jetzt oder nicht? Ja.
Das ist total spannend und das muss ich jetzt wirklich sagen, das ist völlig unabgesprochen, weil das ist tatsächlich für mich auch, also man kann ja sogar sagen, und auch hier sagen wir das mit aller Behutsamkeit und jetzt auch nicht hier den Anspruch, irgendwas bewerten zu wollen, aber eben tatsächlich die katholische Kirche als Institution ist tatsächlich das krasseste Geschäftsmodell, was es eigentlich gibt. Ja, muss man ja sagen. Also jetzt mal so rein aus Organisationsentwicklungssicht, das mal zu analysieren, wie du schon sagst. Es ist alles da. Es gibt einen Purpose. Im besten Falle muss man ja auch sagen, wie schlau. Man hat eine Art von Instanz kreiert, der hat man einen Namen gegeben. Und das Gute ist ja auch, und jetzt, wie gesagt, da biegen wir gleich auch wieder ab, ist, immer wenn das Bodenpersonal sozusagen an seine Erklärungsgrenzen gekommen ist, war das cool. Und dann konnte man sagen, ja, das ist der liebe Gott. Da können wir jetzt leider auch nicht, aber wir sind übrigens die direkte Verbindung, also wenn du eine Frage hast und das, was ja dann sozusagen an Produkten rausgepurzelt ist, und jetzt sage ich es durchaus mal so ein bisschen kritisch, du kannst zu mir kommen, jetzt warst du leider nicht so gut und dann kannst du gerne zu mir kommen, dann musst du mir das erzählen, ich meine, überleg mal, wie perfide sogar fast, dann musst du mir das erzählen und dann musst du das halt 10-mal beten und du darfst auch gerne, dann gab es ja so Zeiten, dann konntest du noch Ablass handeln, dann konntest du noch, keine Ahnung, 3 Schekel zahlen und dann war alles wieder gut. Eigentlich normalerweise vom Organisationsmodell bis hin zum Produktportfolio und so weiter, bis hin zu der Organisation. Genial. Also wir haben da Bodenpersonal, dann haben die noch unterschiedliche Funktionen und so weiter. Also genial durchdekliniert.
Absolut.
Und jetzt, wie gesagt, mit aller Demut und jetzt hier auch nicht das irgendwie bashen zu wollen, aber einfach genial gemacht. Also ich weiß nicht, ob das damals schon so ein bewusster Akt war. Also wenn ja, muss man sagen, das war zumindest genial, dieses Momentum.
Absolut. Und ich möchte es auch mit nichts vergleichen, aber tatsächlich, das bei Mamüsli war ja auch so halbbewusst nur. Ja? Also wir sind da selbst so ein bisschen reingestolpert. Und mir fällt auch kein Unternehmen ein, was eben tausende von Jahren überhaupt überdauert und überlebt.
Ja? Hinzu kommt, und wie gesagt, das ist jetzt auch wieder keine, sondern einfach jetzt mal, wenn man da mal weitergeht, selbst da innerhalb dieses Prozesses, und dann machen wir auch den Deckel wieder zu, wahrscheinlich besser, war ja schon alles ko-kreativ, ne? Also weil selbst das Kreuz ist ja eigentlich ein heidnisches Symbol. Also Weihnachten ist eigentlich im Grunde ja ein keltischer Brauch. Also das war das Coole, war ja sogar, dass sie selbst da eigentlich gar nicht deterministisch gesagt haben, das ist die einzige Wahrheit, sondern gesagt haben, ach, das ist irgendwie eine coole Idee. Wie kriegen wir das irgendwie in unsere Storyline rein und haben dann gesagt, das nehmen wir überall und dadurch war das ja eigentlich auch maximal anschlussfähig.
Absolut, ja.
Also jetzt mal rein
so ein paar unerschütterliche Faktoren, ja, es soll nur einen Gott geben und so weiter, aber ansonsten war es halt sehr flexibel. Ja.
Genau, dass sie dann irgendwann daraus so eine Art von missionarischen Auftrag abgeleitet haben, gesagt haben, so das müssen jetzt alle glauben. Okay, da könnte man sagen, war das vielleicht so ein Kipppunkt, aber so die Anfänge waren eigentlich super ko-kreativ, super offen und eigentlich auch wahrscheinlich super purpose-driven. Also wenn man jetzt mal so an die Urgemeinde denkt und so weiter, ne, das sind ja...
Kleinen Bruch wahrscheinlich, altes, neues Testament, muss man auch nochmal, aber gut, da sind wir jetzt wirklich wahrscheinlich die Falschen und drüber zu viel.
Genau, wir müssen jetzt gerade, aber interessant, also wie gesagt, ich fand jetzt nur lustig, dass du diesen Vergleich gewählt hast, weil ich den manchmal finde ich tatsächlich auch durchaus passend wähle, um das zu verstehen, nämlich mit dieser Symbolik, was jetzt eigentlich so Sinn bedeutet und überhaupt, also von daher total spannend. Ich würde ganz gerne nochmal so nochmal, wie gesagt, konkreter Anpack. My Müsli hast du ja auch geschrieben, da gab es so diese unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Du sagst auch, das waren wahrscheinlich mehr an der einen Stelle Fallen, die sich jetzt hinterher als klarer Entwicklungsschritt vielleicht auch gezeigt haben. Naja gut, weißt du, irgendwie das Leben ist ja nun mal so. Ne? Wir verstehen das ja leider nur rückwärts und können es nur vorwärts leben, um jetzt mal so einen No-Brainer reinzubringen. Ne? Aber so auch nochmal zu dem Thema, okay, ne, hands-on, dann data-driven, dann wahrscheinlich noch mehr data-driven und irgendwann vielleicht sogar auch so ein Kipppunkt, wo du gesagt hast, okay, wir haben so ein bisschen vielleicht die, in Anführungszeichen, die Bodenhaftung, und das meine ich jetzt mit aller Vorsicht, Bodenhaftung, ich nehme es direkt wieder zurück, aber irgendwie so ein bisschen den Kontakt verloren zu diesem Spirit oder so. Hat das was auch vielleicht mit Größe, vielleicht sogar auch mit Erfolg zu tun gehabt, oder liege ich gerade total falsch, wenn ich das so frage?
Ich glaube, es gab ganz viele Momente, die, wo wir beides gemacht haben und alles vielleicht auch falsch, ja. Aber also, wo fing denn das KPI-Driven eigentlich an? Relativ am Anfang und parallel tatsächlich auch zu dem Spirit. Alleine deshalb, weil wir eben gebootstrapped waren und wir nur ausgeben konnten, was wir vorher eingenommen haben. Und dadurch konnten wir halt jede Maßnahme in Richtung Marketing, ja, musste ein Return erzeugen, der eigentlich größer war als das, was man da investiert hat. Weil sonst, wenn man das dreimal macht, ist man halt irgendwie dann halt platt, dann ist das Konto leer und Ende, ja. Das heißt, da haben wir sehr genau schon immer geguckt und konnten zum Beispiel auch nicht unterscheiden zwischen irgendwie Brand-Marketing, da gibt es irgendwie einen Topf oder Budget, ja, und irgendwie Performance oder Sales-Marketing. Weil es gab immer kein Budget. Also es gab eigentlich nie wirklich, wirklich Budget. Deswegen sehr viele KPIs. Und da hat uns das natürlich wahnsinnig geholfen, dass, und als wir gestartet sind, gab es ja kein Social Media. Ne? Mhm. Also es kam gerade das erste iPhone irgendwie auf den Markt. Genau, und es gab Blogs, aber es gab, also Instagram kam dann irgendwann, ja, ganz zaghaft, Facebook und so weiter. Nee, genau, erstmal Facebook, dann Instagram. Aber wir waren da relativ früh mit dabei und dadurch, dass wir halt alles immer versucht haben zu messen und zu gucken, okay, das, was funktioniert, machen wir mehr und das, was nicht funktioniert, machen wir gar nicht mehr. Das war etwas, was uns sehr KPI-driven gemacht hat. Mhm. Gleichzeitig war uns klar, wir wollen immer langfristig denken und arbeiten. Wir wollen ein super Produkt machen, Kunden glücklich machen. Wir wollen eine Premium-Marke aufbauen. Und das beißt sich erstmal, ne? Wenn man sehr kurzfristig nur an den Return von morgen denken muss und darauf optimiert, damit man überhaupt überleben kann. Wie geht das denn eigentlich, dass man dann irgendwie langfristig überhaupt denken kann und eine Brand aufbauen kann? Und das war wahrscheinlich der schwierigste Balanceakt eine Zeit lang.
Es hört sich so ein bisschen so an, ich will dich gar nicht unterbrechen, aber so als wenn da Konsequenz offensichtlich so ein echter Key-Faktor war, oder? Weil was du zum Beispiel alleine sagst, ist ja, okay, wir haben dann gesehen, das funktioniert nicht. Und dann heißt es wahrscheinlich, konsequent zu bleiben, zu sagen, raus, also nicht mehr machen.
Absolut. Also im Marketing auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, unsere Coach würde sagen, Konsequenz ist genau das, wo wir noch dran arbeiten müssen. Aber nee, im Marketing auf jeden Fall. Und es waren immer ganz lustige Gespräche. Man wird irgendwie dann, wenn man doch, und wir hatten ja viel Presse, Echo und so weiter, von allen möglichen Leuten angerufen. Meistens wollen sie einem irgendwas verkaufen. Heutzutage sind das bei LinkedIn die Kooperationsanfragen und wir müssen uns nochmal austauschen. Aber damals waren das Anrufe und die haben dann immer gefragt, Mensch, wir machen, weiß nicht, out of home irgendwas. Ja, was ist denn da euer Budget? Und dann habe ich immer gesagt, naja, also irgendwo zwischen null und unendlich. Und dann war es erstmal still, ja. Ich meine, so Vertriebler sind ja auf alles getrimmt, aber diese Antwort war wohl komisch oder neu für die. Das müssen wir jetzt mal erklären. Dann habe ich gesagt, naja, also unser Budget ist genau dann null, wenn wir halt nach einem messbaren Test mit euch feststellen, dass es halt pro Euro, den wir einsetzen, weniger als ein Euro zurückbringt, ja. Und wenn das anders ist, dann ist es eigentlich unendlich, ja. Und dann war es wieder still in der Leitung, ja. Und naja, was machen wir denn jetzt? Dann habe ich gesagt, naja, also wenn Sie so überzeugt sind von dem Produkt, das Sie da anbieten, dann müssen wir vielleicht mal einen Test machen, ja, damit diese Rechnung für uns ausgeht und Sie sind nicht der Einzige anrufen, können wir aber für den Test nicht zahlen, ja. So, und das hat manchmal funktioniert, ja, häufig sogar, früher zumindest. Und ja, so haben wir dann vor allem extrem viel probiert und experimentiert, um dann eben auch zu entscheiden, was funktioniert und was funktioniert nicht.
okay, dann ist das ja aber irgendwie so weiter gewachsen und irgendwann kam dann ja durchaus, also jetzt, aber dann kam ja schon so eine Phase, wo dann gemerkt habe, okay, nur gebootstrapped zu sein, ist auch fast ein limitierender Faktor, oder? Also um jetzt noch weiter zu wachsen, oder liege ich da total falsch? Also was, das ist ja dann schon nochmal eine andere Qualität zu denken, okay, wenn wir jetzt tatsächlich auch im Modell, im Geschäftsmodell, also auch, man sagt ja auf bestehender Fläche sozusagen auch wachsen wollen, brauchen wir irgendwo Kapital her. Und das haben wir leider nicht in der Tasche und im Zweifel aus dem Cashflow auch nicht. Also nächster Wachstumsschritt, VC oder wie auch immer, was war da oder was, wie seid ihr daran gegangen? Oder war das auch natürlich klar, dass es so ist, oder war das auch eher?
Ja, also wir haben uns diese Wachstumsfrage relativ spät gestellt, aber also wir hatten natürlich ein horrendes Wachstum irgendwie in der Anfangszeit, wo wir irgendwie jeden Monat 80% gewachsen sind. Und es war immer das Problem, wie kommen wir hinterher mit der Produktion? Und irgendwann haben wir uns hingesetzt, ich glaube, das war so Jahr 5 oder so, und haben gesagt, okay, jetzt schauen wir mal, wir haben ja jetzt irgendwie erlebt, dass es funktioniert, was wir machen. Weil es war immer noch ein großes Fragezeichen und wir hatten auch eigentlich die ersten 4, 5 Jahre noch Angst, Mensch, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwas anderes passiert, ist es vielleicht einfach morgen zu Ende, ja. Am Anfang war das, wir haben eine sehr große Medienresonanz gehabt. Ja, so, wenn das jetzt weg ist, was ist dann? Fällt da alles wieder auf Null zusammen? Wir müssen unbedingt andere Kanäle aufbauen. So kam eben auch dann das Online-Marketing und so weiter zustande. Das ist alles nicht passiert, ja. Aber man weiß es ja nicht. Man weiß ja nicht, was passiert. Und man kann das Ganze auch selbst teilweise nicht so ganz glauben. Außerdem hat man andere Probleme. Ja, da sind irgendwie 1000 Kunden, die irgendwie auf Ananasstückchen warten oder so, und da beschäftigst du dich dann nicht damit, was ist in 2 Jahren, sondern was ist eigentlich nächste Woche. Aber ich glaube, in Jahr 4, 5, ich weiß es nicht genau, haben wir uns zusammengesetzt als Gründer und haben gesagt, wohin geht das denn hier eigentlich? Ja, wie geht das denn eigentlich weiter? Dann haben wir irgendwie die vergangenen Zahlen uns angeguckt und dann so ein bisschen interpoliert und ein bisschen draufgeworfen, was wir nun in unserem BWL-Studium gelernt haben, und dann haben wir gesagt, okay, na gut, dann kommen wir nächstes Jahr halt da und da raus. Okay, so Pizza, Bier, ja, und dann Pizza gegessen und dann irgendwie nochmal drauf geguckt, ja, aber haben wir das nicht auch ein bisschen in der Hand? Also können wir das nicht irgendwie, was ist denn, wenn nächstes Jahr das Doppelte rauskommen soll? Und dann hatten wir auf einmal wieder so eine Energie und haben gesagt, ja, wie ginge das denn eigentlich? Was müsste dafür alles passieren? Und das haben wir uns dann irgendwie auf dem Blatt gekritzelt und fand es irgendwie gut, und es war nochmal irgendwie eine neue Challenge und Herausforderung. Statt halt nur, ich weiß es gar nicht mehr, X zu wachsen, ne? Y, das Doppelte. Es hat dann funktioniert, zu unserer eigenen Überraschung. Und dadurch hat sich so ein sportlicher Ehrgeiz fast entwickelt. Und das hätte man wahrscheinlich einfach so weiter spinnen können. Irgendwann kommt man nur auch auf die Idee und die Gedanken, Mensch, wir sind irgendwie in Deutschland, Österreich, der Schweiz unterwegs. Das alles, also im deutschsprachigen Raum sozusagen. Was ist denn eigentlich? Also wäre schon cool, wenn irgendwie alle in Europa oder vielleicht später so der ganzen Welt mal Müsli bestellen könnten. Ja, was müssen wir denn da machen? So, und dann haben wir einzelne Testläufe gemacht in den Niederlanden, in UK und so weiter. Haben schon gemerkt, boah, das ist nicht so ein Selbstläufer, wie wir uns das irgendwie gewünscht hätten. Auf der anderen Seite haben wir parallel das Offline-Geschäft gestartet und eigene Läden eröffnet. Und das schien am Anfang auch wirklich gut zu laufen. Aber das braucht natürlich Investitionen und Auslands, also neue Märkte, Auslandsexpansion als auch eigene Läden, das ging nicht aus dem Cashflow. Mhm. Ja, da haben wir gesagt, okay, wenn wir da irgendwie nicht erst, wenn wir 60 sind, irgendwie die nächsten 2 Länder aufmachen wollen, dann brauchen wir da irgendwie ein bisschen mehr Kapital. Und dann haben wir tatsächlich aber uns extrem viel Zeit genommen. Ich glaube, 2,5 Jahre haben wir mit ganz vielen Leuten mal gesprochen, ganz unverbindlich, weil es für uns wichtig war, dass sich das auch gut anfühlt, weil wir gesagt haben, da kommt dann jemand Neues mit in diese Gleichung rein und das soll irgendwie auch langfristig passen. Und so haben wir dann tatsächlich irgendwann unseren Private Equity, nicht Venture Capitalist, Genui getroffen, und das fühlt sich irgendwie sinnvoll und richtig an, und ja, ist jetzt 9,5 Jahre her, glaube ich, so dass wir die mit an Bord genommen haben, und dann hatten wir halt die Möglichkeit, wirklich mehr Läden aufzumachen, ja, mehr ins Ausland zu denken, aber auch neue Produkte und Produktlinien zu entwickeln.
Und zumindest so, wenn ich euch jetzt oder dir jetzt zuhöre, war ja, glaube ich, schon der Riesenvorteil. Also alleine schon, was du ja beschrieben hast, also eure in Anführungszeichen ja dann doch Herkunft, jetzt mal zumindest fachlich, hatte ja schon mal eine hohe Affinität zu dem, was dann ja auch gefordert ist. Manchmal ist es ja so, dass dann so Gründerteams, die vielleicht jetzt nicht so eine BWL-Brille aufhaben, eher vielleicht sogar aus dem Technischen kommen, die fremdeln ja dann erstmal total damit, was da auf einmal für Fragen kommen. Und ich will jetzt gar nicht von Due Diligence-Prozessen und so weiter sprechen, ne, sondern eher, ich glaube, für euch war es ja wahrscheinlich eher ein natürlicher Schritt und Dinge, die da auch gefordert wurden. Klar haben die vielleicht nochmal eine andere Dimension und irgendwie nochmal eine andere Qualität, aber das war eher...
Ich sehe das ganz anders.
Okay.
Also ich hatte das Gefühl, nach dem BWL-Studium, und wir haben, Philipp und ich haben auch noch in Budapest viel VWL studiert und so ein Doppeldiplom gemacht und einer letzten Diplom-Kaufmannsjahrgänge. Ich hatte das Gefühl, ich weiß nichts nach diesem Studium. Ja. Also nichts, was uns irgendwie in der ersten Zeit irgendwas gebracht hätte. Weil das, was wirklich gefordert war, wie du es sagst, ja, waren ganz andere Dinge.
Ja.
Das war eben Management, Führung von anderen Mitarbeitern. Das war Lebensmittelproduktion in Deutschland. Ja. Das kann man auch studieren. Wer hätte uns wahrscheinlich viel mehr geholfen. Ja. Das war Logistik, E-Commerce, Versand. Das war, ein Hacker schreibt dir, hey, ich kann irgendwie alle Daten ändern und in jedes Müsli Rosinen packen. So. Jeden Tag war irgendwas, wo man absolut nicht drauf vorbereitet war. Wobei das BWL-Studium sicherlich geholfen hat, war, dass man sicher war bei der Begrifflichkeit von bestimmten Dingen. Ob eine Bank fragt oder ob ein Investor fragt oder irgendjemand anderes. Ja, also das sind dann meistens Gespräche, wo dann irgendjemand, glaube ich, sich so ein bisschen testet, indem irgendwelche Abkürzungen verwendet werden oder Buzzwords. Ja, dann feuerst du drei Dinger zurück und sagst so, jetzt können wir auch wie normale Menschen miteinander reden.
Genau.
Weil du hast deine Hausaufgaben gemacht und ich auch. Ja,
ja. Genau, wie ja Sprache so funktioniert. Sprache ist ja was sehr Verbindendes, kann aber auch was sehr Trennendes sein, ne? Wenn man so diese spezifischen Codes benutzt, ne, um damit Menschen irgendwie wissen, okay, mit wem unterhalte ich mich da und sind wir im wahrsten Sinne des Wortes auf Augenhöhe oder kann ich da irgendwie lustigen Kram auch erzählen, ne? Ja. Okay, also genau, aber ist ja, wie du schon richtig sagst, auch hier sind wir ja eigentlich wieder so an diesem Punkt, ne? Ja, ich kann da irgendwie mich im Zweifel auch akademisch und theoretisch mit vielen Dingen auseinandersetzen. Und im wahrsten Sinne des Wortes, dann kam das Leben, ne, und hat mir irgendwie, genau. Und ich glaube auch hier, wahrscheinlich ist es, wie du ja auch beschreibst, und da können wir ja nochmal so einen Schritt weitergehen, weil das ja auch so ein bisschen so die Art von Grundidee unseres Gespräches ist. Hier, es geht wieder bewusst ja nicht darum zu sagen, ja, das braucht man alles gar nicht mehr machen und, ne, am Ende, weiß ich nicht, guck, dass du einigermaßen unfallfrei plus und minus rechnen kannst, wobei ich glaube, manchmal ist das sehr hilfreich. Und schau, dass du zwei Sätze im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie einigermaßen hinbekommst und dann kannst Unternehmer werden. Jetzt mal so sehr salopp und sehr frech formuliert. So ist es vielleicht nicht und gleichzeitig aber irgendwie wieder doch. Ne? Also irgendwie so beides wieder miteinander zu verbinden, ist wahrscheinlich die große oder wahrscheinlich die zentrale Frage, wo es darum geht, wann kann sowas erfolgreich sein und wann scheitert es.
Absolut. Und ich glaube, es gibt sogar die andere Seite, wo man einfach zu viel und zu intellektuell an irgendwas rangeht, dass man dann halt gar nichts mehr macht. Und das ist eine extrem interessante Frage. Wenn ich und wir denken ständig über neue Ideen und sonstige Sachen nach. Und es gibt diesen Punkt, wo etwas sehr, sehr attraktiv erscheint und man beschäftigt sich damit. Und wenn man das ein Ticken zu lang macht, dann sieht man auf einmal auch diese ganzen Probleme. Und um es anschaulicher zu machen, ich glaube, ich habe mich schon ein Jahr oder anderthalb Jahre nach Gründung von meinem Müsli, wurde ich irgendwie von der Uni Passau oder so eingeladen, habe ich gesagt, hätte ich gewusst, was uns da erwartet, hätte ich nie damit angefangen. Ja? Und das ist, glaube ich, eine wichtige Eigenschaft von Gründern und Unternehmern. Auf der einen Seite sich so stark damit zu beschäftigen, dass man halt halbwegs weiß, was man da tut und worauf man sich einlässt. Auf der anderen Seite aber sich genug Naivität zu bewahren, dass man wirklich glaubt, man kann da erfolgreich sein.
Mhm.
Und dann die Probleme, die kommen, und die kommen viele und in unterschiedlichen Größen jeden Tag, die dann on the fly auf dem Weg irgendwie zu lösen. Ja?
Ja.
Und da vielleicht auch diese Zuversicht zu haben.
Ich finde, was du beschreibst, auch das ist ja beschrieben, könnte man sagen, in der Literatur. Also zum einen ist es ja so, in allen Innovationsprozessen, jetzt machen wir vielleicht nochmal die Linse ein bisschen weiter und gehen so einen Schritt weiter, ist ja so, man sagt ja so die berühmte Ja-Aber-Grenze. Also Menschen sitzen zusammen und können kreative Reisen vollziehen. Also ob jetzt mit Design Thinking oder welchen Tools auch immer. Und dann weiß man ja so, und dann braucht es manchmal eben nur diese berühmte Ja-Aber-Grenze. Also der Erste, der im Raum sagt, ja, aber Moment mal, also so funktioniert das ja gar nicht. Und außerdem habt ihr daran mal gedacht und dann merkt man so richtig, düdüm, Energie geht aus dem Raum, alles ist vorbei. Also das ist ja tatsächlich interessant, also das eigentlich zu moderieren. Und das, was du auch beschreibst, ist im Grunde ja, jetzt mache ich, wie gesagt, die Linse mal etwas weiter, hat ja alles was mit Veränderung zu tun und eben genau den Punkt. Also ich glaube, egal übrigens in welchem Lebensbereich, wenn es so im Rückblick, klar, das ist jetzt immer schön gesagt, aber genau, wenn dir einer schreiben würde, übrigens auf dem Papier, übrigens, pass mal auf, also übrigens, du steigst jetzt ein, 8 Jahre, das und das und das und übrigens, du wirst keine Zeit mehr haben und so weiter, möchtest du das immer noch machen, dann wird wahrscheinlich in der Endkonsequenz gar nichts mehr entstehen, weil alle sagen würden, nee, dann mache ich es lieber nicht. Das heißt also, so dieses, man nennt das ja auch so Beginner's Mind, so irgendwie die Welt dann doch immer noch ein bisschen mit Kinderaugen sehen und eine gesunde Naivität zu haben, ist ein echter Asset, wie man ja so sagen würde, ne?
Genau, es kann ein Asset sein und ich glaube, ohne das geht's nicht. Zu viel davon kann aber auch schwierig sein.
Okay, ja? Ja.
Aber was du gerade beschrieben hast, dieses schlage einen normalen Karrierenweg ein, ja, werde Banker und wenn du dich optimal verhältst, ja, in 2 Jahren hast du dann den und den Titel und irgendwie den und den Firmenwagen und wenn du nochmal richtig gut bist, ja, dann hast du auch irgendwie 2 Quadratmeter größeres Büro und irgendwie die Zimmerpflanze XL vorne stehen und Frau Meier teilst du dir nicht nur irgendwie mit Frau Jülich, sondern hast irgendwie auf einmal den Herrn Peters da für dich alleine sitzen vor deinem Zimmer und so weiter. Das ist für mich der blanke Horror gewesen. Ja, also genau dieses Vorgezeichnete, das und das und das passiert da und das liegt an meiner Natur. Da gibt es, glaube ich, andere Persönlichkeiten, die sagen, ja super, Safety, ich weiß, was auf mich zukommt, gerne, wo muss ich unterschreiben? Und für mich ist das eine Horrorvorstellung gewesen. Also ich brauche diese abenteuerliche Ungewissheit ein Stück weit und immer wieder neue Impulse.
Ich glaube, das macht es aus. Ich glaube, das teilst du ja wahrscheinlich mit, na nicht wahrscheinlich, sondern eben mit allen Unternehmer, Gründern, Menschen, die irgendwie sagen, ich habe eben Bock drauf, weil jetzt könnte man ja sicherlich sehr philosophisch werden. Also so Systeme, die du beschrieben hast, ob es jetzt Bank ist und ich meine nochmal Konzerne und so weiter, haben ja ehrlicherweise irgendwie, erzählen die sich ja alle die gleiche Story. Das ist ja im Grunde am Ende jetzt sicherlich sehr fast philosophisch oder sehr metaphysisch betrachtet ja nur die Illusion von Sicherheit. Vielleicht leben wir ja gerade in einer Zeit, wo genau das eben auch eben in diesen Organisationen ankommt, ne? Wo es einfach, okay, da war 40 Jahre lang genau das, was du beschreibst. Also ich konnte dir quasi mit Ausbildungsvertrag schon sagen, wie deine Rente aussieht und nicht nur rechnen, sondern auch wie der Weg sein wird, den du gerade beschrieben hast. Und vielleicht ist das ja das, was gerade auch so destabilisierend ist, dass diese vermeintlichen Systeme, die zumindest mal, und das muss man ja vielleicht sogar auch gesamtgesellschaftlich betrachten, ein Bild und eine Illusion von Sicherheit und Stabilität vermittelt haben. Und das meine ich auch wertfrei. Ne? Also auch mit allem, die haben ihren Teil geleistet, gerade anfangen, sich maximal in Bewegung zu setzen und das eigentlich nicht so richtig gut können, geschweige denn, jetzt mal systemtheoretisch betrachtet, auch nicht so richtig wollen. Ne? Also das, was ja eigentlich normalerweise ja auch Systeme ausmacht, dass sie eigentlich die ganze Zeit in Bewegung sind. Es gibt ja nie den statischen Zustand, sondern wie gesagt, die Systemtheorie sagt ja, Homöostase, Autopoiesis, ne? Also das Ding bewegt sich eigentlich immer. Balance ist ja eigentlich auch kein statischer Begriff, sondern eigentlich wäre es ja eher das Tu-Wort, balancieren, weil selbst wenn wir ja stehen als Menschen, stehen wir ja eigentlich nie wirklich, sondern auf so einer mikrophysiologischen Ebene balanciert ja immer irgendwas. Und ich finde, das ist zwar, klingt vielleicht fast ein bisschen zu theoretisch, aber eigentlich sich das immer vor Augen zu führen, dass ja Stehen eigentlich nie Stehen ist, sondern immer Bewegung. Die Frage ist nur, sehe ich das, ne? Also auch im Außen. Das ist so.
Ja, und wenn man sich jetzt überlegt, wann diese Unternehmen, die genau dir sagen konnten, wie deine Rente aussieht, wann sind die eigentlich entstanden und wann sind die wirklich aufgeblüht? Wahrscheinlich in den letzten 70 Jahren, in relativ ruhigen Zeiten, ja, wo sich eben der Kontext nicht so extrem änderte, wie vielleicht davor. Und wer weiß, wie vielleicht ab heute in Zukunft. Ja. Mhm. Da war das überhaupt nur möglich. Und ich glaube, da entstehen jetzt an verschiedenen Stellen, gesellschaftlich, global, aber auch in den einzelnen Köpfen, Fragezeichen, ob das denn jetzt die nächsten 70 Jahre auch so ruhig alles weitergeht. Und ich glaube, auch zu Recht, ja.
Ich glaube nochmal, deswegen, ich würde dann auch nochmal gerne bleiben, also das Thema Veränderung und ich sage jetzt mal, man würde es wahrscheinlich etwas akademischer Transformation nennen, aber bleiben wir mal Veränderung. Wie du auch sagst, ich glaube, und das war jetzt nur das, was du gerade gesagt hast, ich glaube, dass Veränderung, könnte man sagen, ja schon immer irgendwie da war, wahrscheinlich gerade eher der Komplexitätsgrad sich maximal erhöht. Also ne, es wird einfach so unüberschaubar und so alles in einer großen Gleichzeitigkeit, wo man einfach merkt, dass unser natürliches System, also unser Wahrnehmungssystem, das wahrscheinlich unendlich ist auf der einen Seite und gleichzeitig aber wahrscheinlich auch irgendwie physiologische Grenzen hat, wo man sagt, okay, mehr geht halt nicht rein oder mehr kann nicht verarbeitet werden, also prozessiert werden im wahrsten Sinne des Wortes, das ist wahrscheinlich ja gerade in Anführungszeichen die größte Herausforderung. Na, also so, wie ist überhaupt noch jemand in der Lage, diese Komplexität zu handeln auf der einen Seite und ich glaube als allererstes mal innerlich, weil ohne diesen inneren Raum geht halt nichts und dann noch in der Lage zu sein aus einem inneren Raum und ich würde ja behaupten, dass zum Beispiel auch gerade in Unternehmen alles immer eine Art von Moderation ist. Also ne, das ist ja, da sind wir auch bei dieser Plattitüde, also alles im Griff zu haben ist ja so eine nette alte Management-Theorie, ne, wo man dachte, okay, wahrscheinlich hatte nie jemand irgendwas immer alles im Griff und heute sowieso nicht. Also ist doch im Grunde eigentlich nur die Frage, wie bin ich in der Lage, zum Beispiel als Unternehmer, aber vielleicht auch als Führungskraft, so einen Prozess zu moderieren, in dem ehrlicherweise jeden Tag alles anders sein kann und ich ja irgendwie diese Art von inneren Raum oder vielleicht eben sogar Bewusstsein, ne, haben sollte, muss ist schon immer wieder Druck, aber haben sollte, um das moderieren zu können. Im besten Falle und wahrscheinlich auch mit dem Wissen, ganz gelingen wird mir das wahrscheinlich.
Absolut. Und vielleicht um's nochmal anschließend, dann welche Veränderungen erleben wir eigentlich gerade, ja? Das gilt, glaube ich, global gesehen genauso für Unternehmen, wenn sie fortschreiten. Die Entropie, also das Maß für Chaos, nimmt ständig zu, ja? Und auch die Kleinteiligkeit, also je größer mein Müsli wurde, ja, desto unübersichtlicher wurde es, ja? Und manchmal sah man ab und zu mal wieder Orte, die man vorher ganz lange nicht gesehen hat und hat da irgendwie einen Teppich hochgehoben und dachte so, was ist hier denn passiert eigentlich? Ja? Hat man entweder einen Deckel wieder drauf gemacht und gesagt, da muss sich jemand anders drum kümmern oder irgendwie einen Knopf gedrückt und gesagt, lass mal schauen. Und diese Entropie, die zunehmende, bedeutet mehr Komplexität. Die kann man nicht komplett verarbeiten. Aber ich glaube, es ist auch gar nicht die Aufgabe von irgendeinem Gründer, Unternehmer oder einer Führungspersönlichkeit, da wirklich jedes einzelne kleine Stück zu kennen und genau zu wissen, was da passiert. Viel wichtiger ist eben ein System, Organismus in place zu haben, der sich möglichst drum kümmert. Also unabhängig und dezentral, aber irgendwie doch zusammenwirkend auf ein gemeinsames Ziel hin. Mhm. Und sicherzustellen, dass das da ist, ist, glaube ich, die größte Aufgabe, auch eine enorme Herausforderung für einzelne Führungskräfte oder eben auch die Unternehmer und Gründer. Und was sich jetzt ändert, gesamtgesellschaftlich und dadurch wirkt es dann auch wieder in die Unternehmen rein, weil da haben wir wieder den Kontext und das Unternehmen, das darauf reagieren muss, ist auf der einen Seite, dass die Komplexität im Umfeld zunimmt, auf der anderen Seite nimmt die Magnitude der potenziellen Ereignisse exponentiell zu. Das klingt jetzt auch wieder super akademisch, aber eigentlich, wenn wir uns das angucken, was ist in den letzten paar Jahren in der Welt passiert, es gibt auch einmal wieder Krieg in Europa, ja. Wir haben diese AI-Revolution und das alles kann massive Auswirkungen haben. In dem Fall von AI eben auch in beide Richtungen. Ja? Extrem positiv, extrem negativ. Manche vergleichen es mit irgendwie der Entdeckung der Atomkraft, von Atomkraftwerk bis zur Atombombe. Ja? Wenn sich das mit in diese Komplexität jetzt noch mischt, ja, dass man eigentlich nicht weiß, sind wir in x Jahren im Paradies oder in der absoluten Dystopie unterwegs, da kann ich schon nachvollziehen, dass das den einen oder anderen verunsichert. Ja? Mhm.
Und als wenn es quasi im Moderationsleitfaden gestanden hätte, den wir eigentlich gar nicht haben, genau, hast du auf eine, wie ich finde, sehr schöne Art und Weise nochmal einen Aspekt aufgemacht, wo wir vielleicht auch nochmal gemeinsam hinschauen möchten. Zum einen, weil der auch ja was ganz unmittelbar mit dir zu tun hat, also so die Frage Veränderung. Da war ja jetzt so der Punkt, okay, deine Rolle hat sich ja auch bei My Müsli verändert. Dann hast du ja auch nochmal, da können wir ja mal kurz drauf eingehen, aber so vielleicht in diesem natürlichen Fluss bis hin, nämlich zu dem Thema AI, wo wir auch gesagt haben, wir finden das spannend, weil, nämlich wie du auch sagst, auch AI ist ja im Grunde eigentlich ein Paradox, ne? Und die Frage ist, wie schaue ich drauf? Also das berühmte Auge des Betrachters, der auf der einen Seite sagt, was für eine krasse Chance, wo man ja auch ehrlicherweise sagen muss, also wir haben ja hier mit diesen ganzen Smartphones und schon Dinger in der Hand, die ja eigentlich auch schon mit AI arbeiten. Jetzt könnte man sagen, auf eine gesunde Art und Weise vielleicht, also wirklich so im Sinne von Servant, ne, die helfen uns ja und gleichzeitig, wie du sagst, gibt es da so die dunkle Seite der Macht, wo man natürlich auch weiß, okay, jetzt laufen da draußen vielleicht nicht nur Menschen mit wahnsinnig Compassion und liebevollen Absichten rum, sondern die sagen, man kann das Ding aber auch oder man kann diese Sachen auch ganz anders nutzen. Also lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir mal zurück. Also genau, Rolle verändert sich, Veränderung und so, vielleicht möchtest du da nochmal so zwei, drei Worte zu sagen, was da jetzt gerade so passiert ist. Ich würde sogar ja fast sagen, in den letzten zwei, drei Jahren.
Genau, nee, absolut. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich neben irgendwie Krieg in Europa und der AI nochmal die dritte Komponente, die mich auch extrem beschäftigt. Und das ist einfach die Klimaveränderung. Mhm. Ja, auch wieder zum Thema Veränderung. Und letztlich auch das, was mich bewegt hat, 2021 dann, meine Rolle oder meine aktive, operative Rolle bei My Müsli einzutauschen gegen eine passive Advisory-Rolle im Aufsichtsrat, im Board von My Müsli. Das habe ich Ende 2021 gemacht, um dann tatsächlich drei Tage später nach Neujahr neu zu gründen, und zwar Project Eden, diesmal mit David und Jan, wo wir gesagt haben, Mensch, eins der größten Probleme der Klimaveränderung sind Greenhouse Gases, also CO2-äquivalente Treibhausgase. Und wenn man sich anguckt, woher kommen die, wo entstehen die, ja, kommt man relativ schnell auf die gesamte Kette der Lebensmittelproduktion, Ernährung der Menschen. Ja. Wenn man da tiefer reinguckt, dann sieht man, boah, von den tierischen Lebensmitteln und kommt extrem viel. Ja. Wenn man da nochmal tiefer reinguckt, sieht man, dass wirklich eine Tierart extrem aus dem Verhältnis oder aus dem Verhältnis ist. Und zwar sind das dann die Rinder, ja, die durch viel Methan natürlich sehr viel Treibhausgase produzieren, zwischen 6 und 8% der globalen Emissionen. Also enorm viel für dann doch relativ wenig, was sie halt zur Ernährung beitragen. So, und dann haben wir lange, lange überlegt. Die beiden hatten inzwischen, also David hat Textiltechnologie studiert und ist gleichzeitig einer der besten Hobbyköche, die ich kenne. Ja, Jan und David hatten sich kennengelernt, eben auch über ein Textilprojekt. Jan war noch bei Zalando. Und ich hatte halt diesen Lebensmittel-Angle. Und wir gesagt haben, wenn wir das lösen würden, dass Alternativen zu tierischem Fleisch wirklich so gut sind, dass sie eigentlich ein No-Brainer sind und am besten sogar noch den gleichen Preis hätten, dann könnte sich keiner dagegen wehren und jeder wäre blöd, noch tierisches Fleisch zu essen, ja, wodurch wir halt an dieser großen Stellschraube für Greenhouse Gases mitdrehen könnten. Und das war ein wahnsinniges, ja, eine Moonshot-Idee, ja. Ich meine, da sind Milliarden reingeflossen, da haben Hunderte, wenn nicht Tausende Wissenschaftler sich schon mit beschäftigt. Es gibt große Namen, Impossible, Beyond und so weiter. Aber die arbeiten eben alle mit einer Technologie, die 50 oder mehr Jahre alt ist, immer weiter optimiert natürlich. Und der David sagte halt irgendwann, was ist ein Stück Fleisch eigentlich? Ja, das ist eigentlich ein Stück vom Muskel, das man halt zubereitet. Ja, und ein Muskel besteht aus Fasern und Gewebe und Fett und Fasern, Gewebe, das kann ich eigentlich. Ja, kann man das auch in essbar machen? Und so ist Project Eden entstanden. Das war erstmal extrem R&D getrieben, also Forschung und Entwicklung war extrem viel nötig, um die Technologie zu kreieren und gleichzeitig um Produkte zu kreieren. Ganz andere Herangehensweise und das, was wir bei Mamüsli gemacht haben, hätte da überhaupt nicht funktioniert, irgendwie gebootstrapped, sondern uns war klar, wir brauchen irgendwie die besten Wissenschaftler der Welt, ja. Wir müssen in teures Equipment investieren. Wir brauchen von Anfang an Kapital. Also ganz, ganz anderes Game. Und ja, es, zu meiner Freude geht das einen sehr guten Weg. Die Technologie hat sich jetzt gezeigt, funktioniert, wenn auch natürlich mit vielen Änderungen auf dem Weg, wie das dann immer so ist. Und es sind jetzt ein paar Produkte auf dem Weg, die hoffentlich nächstes Jahr im Regal liegen, wo ich sage, wow, das sieht aus wie gekochter Schinken. Das hat die Struktur wie gekochter Schinken. Das riecht wie gekochter Schinken und das schmeckt wie gekochter Schinken. Ja, ist es aber nicht. Ja? Sondern es sind pflanzliche Proteine mit einer Technologie, basierend eben auf einer Textiltechnologie, ja, wo Fasern rekombiniert werden zu ganzen Fleischstücken. Und
ich erinnere mich übrigens, will ich gar nicht unterbrechen, aber was dazulegen, also so ein Stück weit aus, glaube ich, aus unserem Vorgespräch, wo du jetzt, ne, mit allem Gendern hin und her, aber den berühmten Hausfrauentest, wo es, glaube ich, um dieses Steak ging, wo ihr das dann nebeneinander gelegt habt. Und dann ging es mal in allererster Linie darum, zu erkennen, was ist das Echte und was ist quasi das Gewobene, würde ich jetzt sogar sagen, oder? Und
ja, ja, absolut. Also wir haben, optisch ging das von Anfang an sehr, sehr gut schon, einfach weil die Natur es genauso baut, wie die Project Eden-Technologie es eben auch erlaubt. Schwieriger war es dann wirklich, was Geschmack, Stabilität und so weiter angeht. Also dass man es wirklich auf den Grill legen kann, zum Beispiel, ja. Und nee, also wahnsinnig tolle Reise. Und ich hoffe, dass das wirklich, ja, sehr, sehr breit diese Technologie in Anwendung kommt irgendwann. Und ja, bin selbst gespannt, wie die ersten Produkte dann im Markt wirklich performen, weil das ist natürlich das, was als nächstes ansteht und extrem wichtig ist, dass das resoniert auch mit den Verbraucherinnen und den Verbrauchern.
Da kommen wir auch ein bisschen zu dieser Verletzlichkeit, ne? Weil jetzt höre ich so den, ich wusste mal keine Namen nennen, jetzt will der uns auch noch unser Schnitzel wegnehmen, so ungefähr. Ne? Also, dass da wahrscheinlich ja auch wieder so Phänomene und Dynamiken greifen, ne, wo du alle, in Anführungszeichen, KPIs, alle rationalen, alle strategischen, alle, ich weiß nicht, selbst auf wahrscheinlich ernährungswissenschaftlicher Ebene, alle Argumente auf deiner Seite hättest und gleichzeitig sagen die Menschen, nö.
Ja, ja, also da haben wir extrem viel drüber nachgedacht. Und klar ist, den ambitionierten Barbecue-Weltmeister, der halt seine Rippchen schon immer in seinem Smoker und so weiter, die werden wir nicht als Erste überzeugen. Ja? Dann am anderen Spektrumsende sind die Hardcore-Veganer, die sagen, warum soll ich mir denn sowas da reinziehen? Da kann ich auch eine Paprika essen. Die brauchen wir auch gar nicht, um unser Ziel zu erreichen. Ja? Die machen ja schon alles richtig. Ja. Das heißt, es geht eigentlich um die dazwischen. Das sind die Flexitarier, die sagen, Mensch, eigentlich wäre schon gut, Fleisch zu reduzieren, ja, gesundheitlich, aber auch, hey, ich habe Kinder und nächste Generation, Planet erhalten und so weiter. Das heißt, die haben schon eine gewisse Bereitschaft. Die sind natürlich wesentlich einfacher dann, durch sowas zu überzeugen, als andere. Und gerade da gibt es die Gruppe, die von den bisherigen Alternativen nicht so überzeugt ist. Und dieser Step-Change, den wir hoffentlich schaffen mit Project Eden, um zu sagen, naja, jetzt, du kannst es genauso verwenden in deinen Rezepten wie Tierfleisch und es wird niemand den Unterschied merken. Das sind natürlich die, auf die wir dann versuchen, das Produkt zu optimieren. Aber um deine Anfangsfrage nochmal aufzugreifen, dieses lange drüber nachdenken und was ist rational und irrational, wenn man das zu Ende denkt, dann kommt man bei der Frage an, wie viel Prozent der Fleischesser, wenn sie es nicht unterscheiden können, also geschmacklich, preislich, Nährwerte und so weiter, ja, würden trotzdem noch tierisches Fleisch wählen. Ja? Mhm. Und wenn man dann irgendwie nochmal ganz, ganz tief irgendwie geht und, weiß nicht, zurückdenkt und man, weiß nicht, die Menschheit war auf Jagd und hat sich das dann geteilt und so weiter. Wie viel von diesen Urinstinkten ist da eigentlich noch in den Menschen drin und spielt da die Frage eine Rolle, wie wichtig, also macht es das Essen bedeutender, wenn etwas anderes dafür gestorben ist?
Hm. Wow.
Und das ist so ein bisschen Gänsehaut.
Ja, absolut.
Weil ich nicht sagen kann, dass alle Menschen und vielleicht sogar mich eingeschlossen, weiß ich nicht, sagen müssen, nee, es ist Schwachsinn, das spielt keine Rolle. Was aber ich eigentlich hoffe, was der Fall sein sollte. Ja?
Hm. Die Frage würde ich ganz gerne einfach mal kurz wirken lassen.
Das ist eine und jetzt, Publikumsfrage.
Ja, aber finde ich, also wahrscheinlich ist es sogar ich lasse sie einfach stehen. Also gerade merke ich, weil tatsächlich höre ich sie auch zum ersten Mal und sicherlich ja auch, wenn wir uns über Ernährung unterhalten, brauchst du mich ja nicht überzeugen, aber das ist tatsächlich nochmal eine ganz andere Qualität und ich finde die super. Also muss ganz ehrlich sagen.
Ich meine Opferrituale und so weiter, also das ist ja der Sonntagsbraten, das ist nur eine Ausnahme und so, also da gibt es viele Anknüpfungspunkte und
ja. Naja, zumal, wenn wir jetzt uns darüber unterhalten, das aber nur ganz kurz und dann würde ich nämlich ganz gerne mit dir auch nochmal eben wirklich dieses AI-Thema nochmal gemeinsam aufmachen. Aber weil du, was du sagst, das würde jetzt zum Beispiel, und nochmal damit beschäftige ich mich zum Beispiel ja auch sehr intensiv, so das ganze Thema Regenerative Economy, also wie kann man eigentlich, und jetzt nicht nur Cradle to Cradle und schon gar nicht, ehrlicherweise nicht falsch verstehen, das Buzzword Sustainability, sondern eher zu überlegen, naja, es gibt da ja offensichtlich schon Ideen, nennen wir sie mal Universalprinzipien der Natur, die sind echt ziemlich schlau gedacht, so Waste equals Food, also ich so, ne, ist ja so irgendwie mal so grundsätzlich, die Idee ist ja schon mal eigentlich gar nicht so schlecht.
Da sage ich dann, das wäre schöne Magie, ja.
Ja, aber es ist ja faktisch so, man muss ja überlegen, ne? Das ist ja so, was im Grunde, und jetzt machen wir das Feld ja vielleicht nochmal sehr groß, machen es aber dann hinterher wieder klein, ist ja so eigentlich, wenn du dir ja anschaust, es gibt ja, und vielleicht ist das sogar auch ein schöner Übergang zu dem ganzen Thema AI, weil da ist ja auch im Grunde nochmal so die Frage, ist das eigentlich noch nur ein Algorithmus oder ist das eigentlich schon mehr? Also unterhalten wir uns da eigentlich über, ich meine nochmal, quantenphysikalische Prinzipien, die ja auch interessanterweise ganz viel gar nicht erklärbar sind und trotzdem da sind. Aber eben, um jetzt nochmal bei diesem Thema Regenerative zu bleiben, Permakultur ist ja zum Beispiel auch etwas, was da entsteht. Und da ist ja zum Beispiel die Idee gar nicht, okay, wir haben jetzt kein Rind mehr, sondern ist ja eher die Frage, so wieder, was du auch sagst, das ganze Tier wird verwendet. Es ist jetzt nicht so, ich habe 300, sagen Sie mal zum Beispiel, Rinder auf der Weide stehen, sondern 4. Und wie sind die eingebunden in einen Kreislauf, ne? Also auch durchaus natürlichen Kreislauf.
Und man überhaupt auf die verzichten. Ja.
Genau, deswegen, ich glaube auch das ist wahrscheinlich und das macht es jetzt wahrscheinlich wieder zu groß und wir biegen auch direkt wieder ab und machen den Deckel drauf. Wahrscheinlich hätte das Potenzial nochmal für eine eigene Folge. Nämlich zu fragen, okay, ist da, glaube ich, es gibt wahrscheinlich auch einen gesunden Umgang damit, der wahrscheinlich auch irgendwas mit natürlichem, okay, dann laufen wir doch durch den Wald und schießen irgendwas und jagen das in uns drin steckt.
Absolut, also vielleicht ist der Deckel da. Ich glaube, das funktioniert hervorragend, solange wir uns nicht vermehren, wie wir uns vermehren als Menschen.
Okay.
Ja. Und sicherlich gibt es dazwischen auch noch ganz viele tolle Lösungen, also was irgendwie mit manipulierten Bakterien möglich ist, ja, um wirklich aus Abfall wieder Proteine, Essbares und so weiter zu machen. Ich glaube, da ist extrem viel Spielraum. Das müssen wir auch alles machen. Aber also irgendwo sind die Grenzen des Planeten dann halt schon wahrscheinlich erreicht.
Und das Schöne an der Sache ist, vielleicht will ich sogar nochmal hier darauf hinweisen, die Subline lautet ja, bewusst werden und bewusst sein. Vielleicht ist es eben alles auch gerade eher ein übergeordneter Bewusstwerdungsprozess und den ja auch nicht anzugehen, indem wir uns die ganze Zeit nur den Rücken blutig hauen und sagen, um Gottes Willen, was haben wir alles getan? Ich glaube, an der einen Stelle ist es zwar so, wo man denkt, um Gottes Willen, was haben wir eigentlich getan? Aber das ist ja nicht die Lösung. Also dann sitzen wir alle im Kreis zusammen und liegen uns in den Armen und weinen. Das ist jetzt zwar irgendwie erstmal vielleicht ganz verbindend, aber wird wahrscheinlich nicht so richtig helfen. Also ist immer die Frage, wie kann man denn jetzt wieder aufstehen und sagen, gut, das war es jetzt so und dann gibt es eben, wie du schon sagst, gibt es andere Optionen. Können wir das Feld größer wieder machen, den Lösungsraum sozusagen aufmachen, ne?
Ja, und auch wenn ich glaube, wir müssen in diesem Bewusstwerden-Prozess wieder alle wahrscheinlich ein bisschen mehr arbeiten oder das, was wir so nennen, so braucht es auch wahrscheinlich neue Lösungen, weil mit einfach nur härter arbeiten wird sich das alles nicht lösen lassen.
Genau, mehr vom gleichen Prinzip, ne?
Genau, wir brauchen Innovation, wir brauchen Fortschritt und damit Technologie. Ich glaube, dass extrem viele Chancen in neue Technologie liegen und ich glaube, das ist nicht so gemeint in der Unterzeile deines Podcasts mit dem Bewusstwerden. Aber es gibt ja nun künstliche Intelligenz, ja, wo einige sagen, naja, gibt es da schon Fünkchen von Bewusstsein oder auch nicht. Aber vielleicht hilft uns eben genau diese Technologie, auch ganz irdische Probleme zu lösen. Ja.
Absolut. Und jetzt sind wir beim Thema und jetzt will ich auch gar nicht mehr ausweichen, aber genau das ist das, ist ja die Frage auch. Weil wir sprachen ja durchaus auch so im Vorfeld einmal darüber, Nämlich zu sagen, ja, also ich hatte gerade schon gesagt, eigentlich ist es ein Paradox. Gleichzeitig verlässt ja AI und ich glaube, ich will für uns beide direkt vorneweg sagen, hier sitzen jetzt, also für mich sowieso, aber der Hubertus darf es gerne nochmal zurechtrücken, jetzt nicht die absoluten KI-Experten. Der Hubertus ist wahrscheinlich nochmal in einer anderen Galaxie unterwegs als ich. Jetzt hat er gerade schon, also du darfst es gerne nochmal einsortieren, was ich damit nur sagen möchte, dass auch dieses Thema so komplex ist und so groß ist, dass es jetzt wahrscheinlich in noch so verbleibenden paar Minuten wir jetzt nicht alles besprechen werden, sondern eher, was wir nochmal spannend fanden, zumindest in unserem Austausch, anders da drauf zu schauen, nämlich zu sagen, das ist ja beyond Algorithmus eigentlich auch schon, ne? Und da entstehen ja Dinge, und da darfst du jetzt gerne gleich direkt mal anschließen, die zum Beispiel ja auch fast, die da sind, man kann sie beobachten, aber im Moment weiß doch keiner, warum sie passieren oder wie sie passieren. Oder du darfst mich gerne korrigieren.
Nee, absolut. Und ja, ich bin auf jeden Fall da auch Laie, aber sehr, sehr interessierter Laie und irgendwie seit 2015 relativ nah dran an den technischen Entwicklungen, aber eben auch an den Auswirkungen. Manchmal war ich da näher dran, als ich wollte. Aber genau, was du ansprichst, gerade mit den Large Language Models, ja, wo man eben sagt, okay, wir müssen jetzt riesige Investitionen tätigen, um riesige Rechenzentren zu schaffen, die eigene Atomkraftwerke brauchen, damit sie überhaupt die Energie bekommen, damit wir irgendwann dahin kommen, dass wir eine künstliche Intelligenz entwickeln, die ja für alles Mögliche mindestens auf Menschenlevel performt, also eine AGI, ja. Das ist ja schon ganz spannend. So, und auf dem Weg dahin jetzt und was in den letzten Jahren wieder künstliche Intelligenz so einen Schub bereitet hat. Und es gab so ein paar, das ist dann wieder so ein bisschen eingeschlafen und jetzt ist es extrem präsent, ja, wo halt jeder seit irgendwie ChatGPT und ich glaube, einer Dreierversion oder so auf einmal merkte, oh wow, ja, da spricht irgendwas mit mir, das fühlt sich schlau an. Gibt's viele Erkenntnisse, die wir uns eben nicht unbedingt erklären können, noch nicht, woher denn da eigentlich was kommt. Und am Ende ist ein neuronales Netz oder eben so eine Transformer-Architektur, wie es eben bei GPT der Fall ist, ein hochkomplexes statistisches Modell. Ja? Also es gibt Input und Output und dazwischen passiert irgendwas. Und das nennt sich dann Lernen. Ja? Also bei dem Input soll ja das rauskommen. Oder wenn diese Wortreihenfolge hier kommt, dann ist es wahrscheinlich, dass danach dieses Wort kommt. Das heißt, es sind eigentlich ja, Wahrscheinlichkeitsvorhersagen, wenn man so möchte. Das kann man mit sehr einfachen statistischen Modellen machen oder halt mit sehr komplexen. Das Verrückte, was irgendwie zum Schluss jetzt ja passiert ist, ist, dass man das mit enormen Datenmengen gemacht hat, mit enormer Rechenkapazität diese Modelle trainiert hat und auch enorme Rechenkapazität braucht, um halt einzelne Abfragen zu machen, diese Inferenz. Und da sind immer wieder Dinge aufgetreten, die ihm nicht so erklärbar sind. Also, dass Modelle auf einmal eine Sprache sprechen, auf der sie ja nicht trainiert wurden. Ja, diese sogenannten Emerging Capabilities, so, oh, das kann es auch, das dürfte es eigentlich gar nicht können oder es wurde zumindest nicht dafür gebaut. Auf der anderen Seite gibt's Halluzinationen, ja, also das Modell weiß einfach nicht oder wurde nicht trainiert auf was Bestimmtes, spuckt aber eine logisch klingende Antwort aus. Und wir Menschen tappen dann in die Falle und sagen so, naja, bisher hat es immer alles richtig gemacht, ja, jetzt kommt eine Halluzination, die hinterfrage ich gar nicht, die checke ich auch gar nicht, die nehme ich jetzt als Wahrheit an. Was wiederum unsere Intuition in die Irre geführt hat dann, ja, ich habe irgendwie 100-mal einen guten Output gehabt, vielleicht habe ich sogar 100-mal gecheckt, im 101. Mal ist der Output falsch einfach und ich intuitiv sage ich aber, nee, das Ding muss schon recht haben. Das wäre eine Gefahr, ja.
Übrigens, ich glaube umgekehrt ja genauso. Ich glaube, dass das ja zum Beispiel bei uns Menschen manchmal so Phänomene sind, wo Menschen genau wieder mit allem, was sie sehen, logisch abgeleitet sagen würden und dann gibt's irgendwas in ihnen, das sagt, ah, nee, das, vielleicht sogar sagen, das fühlt sich gerade irgendwie komisch an oder machen wir lieber nicht. Und dann eben, und da sind wir ja vielleicht sogar auch nochmal in dem Bereich, wo wir vielleicht auch nochmal konkreter darüber sprechen, so Thema auch Entscheidung, ne? So, welches Potenzial steckt da drin, ne? So auf der einen Seite, man weiß ja jetzt, was weiß ich, mit Nobelpreisträger und geschriebenen Büchern und neurowissenschaftlichen Erkenntnissen vorwärts, rückwärts. Jede Entscheidung ist irgendwie emotional bei uns, ne? So, es gibt diese rein rationalen Entscheidungen. Das war auch schon irgendwie eine geile Story, die wir uns erzählt haben, ne? Die Frage ist, wie ist der Anteil? Und genau, nämlich, was du, glaube ich, auch im Vorgespräch mal sagtest, ist KI, also AI, vielleicht sogar die Chance, emotionslose Entscheidungen zu kriegen, wo vielleicht dieser, und jetzt sage ich es mal sehr vorsichtig, dieser emotionale Störfaktor, ja, jetzt fühle ich mich heute gerade nicht so gut, das weiß man ja auch, ne? Montags fühle ich mich nicht so gut, dienstags wieder besser, automatisch hat das Auswirkungen auf die Qualität unserer Entscheidung. Ne?
Absolut, also wir sind am Ende ja, und das, was wir tun, ein Produkt unserer Erfahrungen und was wir damit gemacht haben. Und das heißt aber gleichzeitig auch, genauso wie ein trainiertes neuronales Netz, am Ende ist es vielleicht unser Hirn, ja, und unser Bauch, unser Nervensystem sowieso auch nur. Also auch nur, das ist ja sehr, sehr schön, aber funktioniert sehr ähnlich. Wenn das mit zu wenig Daten oder mit schwerpunktmäßig anderen Daten gefüttert wurde, führt das ja zu Vorurteilen und zu Bias. Mhm. Ja. Und ich glaube, da ist kein Mensch davon frei. Ja. Das geschieht einfach. Man kann eben unterschiedliche Dinge tun, um das möglichst auszugleichen. Aber irgendwo sind wir biased.
Bewusstwerdung, also das ist ja, man sagt ja,
genau.
Also, wenn ich mir dieser, sag ich mal, durchaus, also dem Prozess in mir ja klar werde, bewusst werde, dann ist das ja schon mal ein guter Anfang. Ob es dann sofort dazu führt, dass ich eine andere Entscheidung treffe, aber genau das ist ja das, was wir ja gerade, glaube ich, durchaus, finde ich, das kommt auch immer mehr ja durchaus, ich würde fast sagen, in der Mitte der Gesellschaft an, in welcher Qualität und welche Auswirkungen, das mag ich jetzt mal dahin, das mag mal dahingestellt bleiben, aber alleine, dass sich bewusst zu werden, heißt ja schon mal, ich treffe, zumindest habe ich die Chance, eine andere Entscheidung zu treffen oder die Qualität meiner Entscheidung zu verändern.
Absolut. Ich glaube, das ist ein extrem wichtiger und hilfreicher Prozess, aber auch nicht sehr einfach und nicht intuitiv und am schwierigsten wahrscheinlich in dem Blog, ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Ja? Das heißt, umgekehrt aber, dass mit mehr Wissen diese Lücken kleiner werden müssten. Und wenn wir schaffen, ein System eben dahin zu trainieren, dass alles Wissen der Menschheit irgendwie drin hat, aber auch alle vielleicht sogar emotionalen Ausdrücke, ja, dann müsste es ja ein maximaler Durchschnitt eigentlich von dem sein, was wir wissen. Und die Frage ist, geht dieser Bias dann runter, gehen die Vorurteile runter? Und da gab es anfänglich sehr viel, wo sich eher zeigte, nee, ganz das Gegenteil. Ja? Aber wenn ich eben alle Reddit-Kommentare oder irgendwelche Twitter-Geschichten da reinfüttert, die sind halt teilweise auch sehr extrem. Und wenn ich damit trainiere, kriege ich auch extreme Antworten. Jetzt hat ein Bekannter, ein Freund von mir, der in Harvard zu Behavioral Economics Studien macht, gerade gezeigt, oder zu der eigenen Überraschung des Teams, haben sie herausgefunden, dass ChatGPT 4.0 ein Bias-Test, der eigentlich für Menschen gestaltet ist, also der dir zeigen soll, wo bist du eigentlich wie biased, komplett unbiased beantwortet hat. Ja. Es gab noch nie einen Menschen, der das geschafft hat, dass er irgendwie rauskommt, so, du hast irgendwie, keine Ahnung, null Punkte und bist völlig ausbalanciert, sondern bist komplett unbiased. Und das ist ja eigentlich genau das, wo man hin möchte mit so einem möglichst neutralen System. Mhm. Ja, dass man eine neutrale Intelligenz hat, ja, ob die dann die Entscheidung trifft oder nicht, ist erstmal egal, aber es wird ein Thema entsprechend neutral bewertet. Schafft kein Mensch.
Ja, ich frage mich gerade sogar, wo ich dir so zuhöre. Und jetzt spielen wir mal, wenn es das gäbe, hätte der dann wahrscheinlich in unserer Welt nicht eher einen pathologischen Befund, wo man dann sagen würde?
Gute Frage, ja.
Das ist aber ein bisschen, also oder? Wäre es nicht schon sogar so, dass wir so biased sind, dass wenn das möglich wäre, jetzt ja, mal völlig absurd gedacht vielleicht, wir dann denken würden, ja, mit der oder mit dem stimmt ja irgendwas nicht so richtig, oder?
Es könnte alles ziemlich nüchtern werden lassen, ja. Absolut. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob, keine Ahnung, dass ein völlig nüchterner Leader als Führungskraft so viel von diesem Spirit erzeugen könnte, ja. Mhm. Völlig unemotional. Aber von einem System wünsche ich mir das eigentlich. Und wir haben vorhin kurz über Intuition gesprochen. Und das ist eigentlich auch ganz spannend, weil ein ehemaliger Mitarbeiter von MyMüsli, mit dem ich mich auch viel zu dem Thema gerade austausche, und vielleicht bauen wir da auch was, der hat ein Paper geschrieben an der Uni, wo er gezeigt hat, dass Large Language Models, also wie GPT, Korrelationen aus Text erkennen können. Ja, das heißt, er hat es gefüttert mit synthetisch erzeugten Daten, also es ist Montag und ich habe Kopfschmerzen und die Sonne scheint, ja, es ist Dienstag, ich habe immer noch Kopfschmerzen und es regnet und so weiter und so weiter, ja. Und dann die Frage, gibt es einen Zusammenhang zwischen meinen Kopfschmerzen und dem Regen? Und hat dann gezeigt, dass eben diese Modelle eine Korrelation, einen Zusammenhang dann ausgeben oder für gegeben erachten, wenn das statistisch auch korrekt ist. Mhm. Das heißt, man kann eben diesen synthetischen Text natürlich mathematisch übersetzen, den Korrelationswert ausrechnen, also das Maß für den Zusammenhang. Und je häufiger ich zum Beispiel Kopfschmerzen bei Regen habe und keine Kopfschmerzen bei Sonne, desto höher ist der Zusammenhang und desto höher das Maß der Korrelation. Wenn er das dann reduziert hat in den synthetischen Daten, also dass es auch Mixed-Values-Störungen sozusagen gab, ich habe auch mal Kopfschmerzen, wenn die Sonne scheint und ich habe mal keine, wenn es regnet, dann sinkt dieses Maß. Mhm. Und tatsächlich hat das Large Language Model, und das macht eben nicht diese mathematische Übersetzung und rechnet die Korrelation aus, dann auch weniger Zusammenhang gesagt. Also es gibt den sogenannten P-Wert, den P-Value, der irgendwann kippt. Und tatsächlich genau an dem Punkt sagt auch das Modell dann, nee, gibt keinen Zusammenhang, das ist Zufall. Und da, warum ist das spannend? Weil man nicht unbedingt damit rechnen konnte. Was es logisch erscheinen lässt, die Aussage von vorhin, das ist eigentlich ein komplexes statistisches Modell, dann muss es ja irgendwie Statistik können. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gedacht. Interessanter finde ich eigentlich den Ansatz zu sagen, naja, diesem Modell ist irgendwie eine Intuition antrainiert worden, absichtlich oder nicht. Oder andersrum, da es nicht wirklich drüber nachdenkt, wenn es das nächste Wort prognostiziert, basiert vielleicht auch alles nur auf Intuition. Dem Modell ist nicht bewusst, was falsch und was nicht falsch ist. Es macht es einfach. Und ähnlich wie wir Intuition aufbauen, wenn wir viel Impulsen ausgesetzt sind aus einem bestimmten Wissensgebiet und viel von dem Outcome sehen, ist das ja eigentlich genau, wie so ein Modell trainiert wird.
Mhm. Ja. Also jetzt, wenn ich dir zuhöre, dann bin ich fast geneigt zu sagen, und jetzt müssen wir gerade nochmal überlegen, also ich sowieso, aber das klingt ja schon, und jetzt zieh mal wieder die Linse mal ganz auf, also wenn ja alles nur Energie ist. Also, und ich bin kein Quantenphysiker, aber so, also wenn ja alles nur Energie ist. Und wir ja auch eigentlich bis jetzt, also ich hätte auch gesagt, naja, was kann denn unsere Chance als Mensch zum Beispiel im Vergleich zu KI sein? Dann ist es ja zum Beispiel diese Intuition, dieses, was man ja auch sagt, aus dem Moment sind wir kreativ, wo eben genau keiner weiß, warum entsteht das jetzt gerade. Also dieses berühmte, genau, es kommt irgendwo her, es taucht in uns auf, was du ja auch sagst, what wants to emerge eigentlich so ein bisschen, ne? So dieses Thema, dass wenn doch diese Systeme auch Teil dieser gesamten Energie sind, und jetzt müssen wir gleich wirklich gucken, dass wir den Flieger wieder auf die Landebahn bringen, damit, aber vielleicht ist genau das, das ist vielleicht, dass die Systeme, wie du auch sagst, also zum einen sind sie ja eher schon jetzt neuronale Systeme, also dieses klassische 0-1 ist ja auch eigentlich beyond, obwohl sie irgendwie wahrscheinlich darauf basieren, und gleichzeitig sind es neuronale Systeme. Ich erinnere mich da übrigens, dass ich irgendwo mal gelesen habe, dass ja gerade zum Beispiel auch Forschungen darin bestehen, dass man Wasser oder Wassertropfen als den ultimativen Speicher, das ultimative Speichermedium entdeckt hat. Ne? So, also nur ganz spannend, aber machen wir direkt wieder zu, kann ich nicht mehr zu sagen, habe ich nur irgendwo gelesen, wo ja auch interessanterweise, und ich habe das nur in dem Zusammenhang, das lege ich noch dazu, da war auch so, dass es irgendwie so richtig keiner erklären konnte, man aber diese Phänomene beschreiben konnte. Also wie gesagt, kann man wahrscheinlich auch googeln, ist belastbar, aber machen wir wieder einen Deckel drauf, kann ich nicht mehr zu sagen. Also dass eben in diesem ganzen Feld offensichtlich immer wieder auch Bereiche entstehen oder Phänomene auftauchen, die wahrscheinlich nur quantenphysikalisch zu erklären sind. Und da habe ich irgendwann mal auch gelernt, dass ich weiß gar nicht, wie viel Prozent von quantenphysikalischen Modellen auch irgendwie keiner versteht und trotzdem kann man sie anwenden, was ja auch schon paradox ist. Irgendwie habe ich mal gelesen, 35% der technischen Innovationen basieren auf quantenphysikalischen Modellen, die es aber ja eigentlich nicht gibt. Offiziell oder wie auch immer. Oder die total kontrovers diskutiert werden. Was ja auch total interessant
ist. Gut, ja, ich glaube, die Menschen haben ja schon lange vor Newton einfach Dinge gebaut, wo sie einfach ausprobiert haben und das hat funktioniert, ohne zu wissen, was für physikalische Gesetze dahinter steckten. Ja, und sind es dann eigentlich wirklich die, ist die nächste Frage. Aber zu deinem eingänglichen, wir Menschen sind ja intuitiv und kreativ, das unterscheidet uns von künstlicher Intelligenz. Also künstliche Intelligenz, jetzt in der letzten Ausprägung, ist kreativ. Ja. Das können wir uns schon mal abgewöhnen, dass wir denken, wir sind die Einzigen, die kreativ sind. Und auch unsere menschliche Kreativität kommt halt vor allem durch das, was wir gesehen haben. Und es wird halt neu zusammengewürfelt. Ja. Mhm. Also da bin ich noch eher da, dass wir sagen, naja, uns unterscheidet vor allem, dass wir bewusst sind, ja, und dass wir halt Emotionen haben. Dann gibt es noch eine physische Komponente sicherlich. Wir können mit unserem Körper irgendwie die Welt natürlich ganz anders erfahren, mhm, als irgendwie so ein System. Ja. Wir können aber auch die Welt von so einem System mit unserem Körper nicht erfahren. Also es ist einfach vielleicht eine andere Art der Erfahrung. Ja. Mhm.
Wobei, da würde ich auch ganz gerne eben sagen, also wenn man im Grunde sich ja auch damit beschäftigt, dann finde ich immer auch, und das ist jetzt für mich nicht übrigens nur so eine philosophische Frage, naja, wofür brauchen wir auch das? Weil, ne, selbst künstliche Intelligenz braucht sich ja nicht für sich selber, sondern am Ende, egal ob es jetzt ein Ende gibt, ob es jetzt links und rechts ist, steht ja immer irgendwie ein Mensch oder würde ich sagen im besten Falle. Und die Frage bleibt halt, dient es irgendwo zu und oder dient es eben nicht zu? Und das meine ich jetzt positiv wie negativ. Ne? Also das könnte wahrscheinlich auch, finde ich, eigentlich nochmal so, vielleicht ist es sehr naiv, was ich gerade sage, aber irgendwie wäre das so mein Wunsch, dass wir verstehen, dass das ja alles immer nur in einem Kontext versteht, wo immer irgendwie die Frage ist, okay, für wen machen wir es eigentlich, wenn nicht am Ende ja eigentlich auch für uns als, in Anführungszeichen, Menschheit.
Ich glaube, wir haben keine Chance, das zu verhindern. Und wir brauchen das auch. Wir brauchen alles, was positiv daraus kommen kann. Die Frage ist halt wirklich, wie wir das Negative möglichst und in Schach halten.
Ja. Hubertus, ich habe gerade tatsächlich noch zwei Gedanken in meinem Kopf. Ich darf mich allerdings gerne an der Stelle disziplinieren. Zum einen, weil ich glaube, wir haben ein extrem schönes und auch wirklich sehr tiefes Gespräch geführt. Zum anderen gucke ich tatsächlich mal so ein bisschen auf die Uhr und glaube, vielleicht kommen wir gerade auch an so einen Punkt, wo man merkt, okay, ja, das soll für heute reichen. Genau, und vielleicht auch mit diesem schönen Schlusssatz, ne, so nenne ich das jetzt mal fast. Genau, es geht nicht darum, das irgendwie zu verhindern, sondern eher wieder so diese berühmte Frage, wie können wir damit eben gesund, ich finde gesund ist so ein schönes Wort, umgehen und umgehen lernen. Und sag einfach erstmal an der Stelle ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Also mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich habe auch irgendwie das Gefühl und die stille Hoffnung, dass das andere auch so sehen und dass es irgendwie so ein ganz natürlicher Flow war. Und ja, vielleicht, und das sage ich jetzt mit Augenzwinkern, können wir ja nochmal eine zweite Folge machen, wo wir nochmal etwas tiefer auf dieses Thema eingehen, aber natürlich mit dem Wissen, dass jetzt Podcast und irgendwie überall so stattzufinden jetzt nicht so dein Ding ist. Also deswegen nochmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Gedanken.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Waren, glaube ich, teilweise grenzwertige Gedanken, aber umso schöner. Und ja, ich bin gespannt auf die Resonanz.
Ich auch. Also, ich sage immer so schön, alles Gute auch privat.
Ciao.
Und das war Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das fast schon Faszinierende nicht zu verstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.